Was geht ab, was geht down? Ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten und heute zu Gast das Weingut Imrich Schönleber. Riesling ist am Start, ich freue mich drauf, ist auch schon im Glas, Willi schnuppert schon. Aber Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, lasst uns einen Kommi da, dann stoßen wir auf euch an. Aber jetzt kommt der frisch aus dem Urlaub zurückgekehrte Willi.
Ja, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich freue mich wieder da zu sein in Berlin. Sonne haben wir auch genug mitgebracht aus Südspanien und Südtirol. War eine lustige Zeit. Aber du warst ja auch im Urlaub, oder?
Ich war in den Urlaub, will ich das nicht nennen. Ich war einen Tag in Rom.
Hey, was macht man einen Tag in Rom?
Pasta essen und Konterno trinken.
Ja? Wo gibt es diese geniale Kombination?
Ich glaube, war ich in jeder Trattoria, da, mehr oder weniger. Das war ziemlich geil. Nee, meine Freundin war da ein bisschen länger, aber ich habe vergessen, dass ich noch einen Termin mit meinem Steuerberater hatte und musste dann früher zurückfliegen.
Steuerberater-Termine verpassen ist unangenehm.
Aber es war richtig, es war selbst diese 48 Stunden waren echt richtig, richtig nice. Also die Stadt war vorher noch nie wirklich da und es ist halt einfach so History all over und sehr gute Pasta.
War es überlaufen oder war?
Es ging eigentlich. Das Krasse war, wir sind an dem Tag angekommen, als die Urbi et Orbi-Rede gedroppt wurde am Ostersonntag und ich hatte halt krass Paranoia, dass es mega voll war, aber es war irgendwie ganz normal.
Hat sich verlaufen mit der Größe der Stadt.
Voll. Ich glaube, da ist jeden Tag
Ostern in Rom. Da gehst du richtig als Gläubiger durch.
Ja, voll. Ja. War Ministrant, Digga.
Lustig. Ja, in Spanien ist Ostern auch super. Da weiß man nicht genau, ob man nicht irgendwo beim Kuckucksklan unterwegs ist oder so.
Ah, ja, stimmt.
Weil auf der Straße groß. Große Zeremonie auf der Straße. Jeden Tag in jedem Dorf. Aber das war lustig. War schön. Sonst haben wir wieder natürlich sherrisiert ohne Ende.
Habe ich gesehen. Und ihr wart doch in diesem superkrassen Restaurant, oder nicht?
Welchen? Achso, La Carbona. Ja, da waren wir wieder. Das ist super. Super Sherry-Karte, tolles Essen. War richtig, richtig nice wieder. Muss man sagen. Top. Aber das Highlight war die Summe am Ende.
Ja, habe ich
Summe bei den Lagedas war wieder mal ein Highlight. Das Wetter. Wetterprognose war katastrophal und das hat sich dann alles verzogen. Samstag, Sonntag, 22 Grad, Sonne, wunderbar. Und am Montag hat es dann geregnet, als die Messe vorbei war. War richtig.
Perfekt.
Super. Tipptopp Spritzerbar haben wir gehabt mit Austrian Wine.
Und italienische
tolle Weine. Habe ich gesehen. Ja, wir haben insgesamt kalkuliert für 600 Spritzer für zwei Tage und die waren um 16 Uhr am ersten Tag leider aus.
Ja, das ist also sehr pessimistisch kalkuliert.
Jetzt hat die Familie Lageda ausgeholfen mit einem hervorragenden Wein. Misto Mare, perfekter Spritzerwein unter anderem auch. Super. Würde ich sagen, haben wir genug um den heißen Brei geredet.
Sollen wir das Intro droppen?
Ich würde fast sagen, du. Ich freue mich auf die heutige Folge, nachdem ich gerade ein Masterclass mit dem Winzer aufgenommen habe oder verkostet habe.
Heute auch schon?
Ja.
Das ist aber sehr frisch auch.
Ja, was denn, nach drei Wochen Urlaub muss jetzt das Dreifache arbeiten quasi in der ersten Woche. Das fühlt sich ein bisschen so an.
Wir haben auch wieder einen Fehler im Intro am Start. Ne?
Selbstverständlich.
Okay. Also, heute wird es mal wieder seit langem hochseriös bei uns im Studio 26. Es geht um Riesling mit Charakter, mit Herkunft und mit einem Betrieb, der genau das seit Generationen verkörpert. Weingut Emrich Schönleber in Monsingen an der Nahe. Das ist ein Familienweingut, in dem Riesling nicht einfach ein Teil des Sortiments ist, sondern ganz klar das Zentrum der Arbeit. Oha. Und genau das merkt man den Weinen auch an. Da geht es nicht um Lautstärke oder billige Effekte, sondern um Präzision, Spannung, Tiefe und diese fast stoische Ruhe, die wirklich große Rieslinge ausstrahlen können. Mit Lagen wie Kupfergrube und Frühlingsplätzchen ist Emrich Schönleber längst eine feste Referenz für alle, die deutschen Riesling ernst nehmen und gleichzeitig auch gerne trinken. Und der Auf der Leih bringt jährlich die Versteigerung zum Beben. Also Freunde, da draußen, wenn ihr wissen wollt, wie seriöser, fast schon Kultriesling heute klingen, schmecken und altern kann, dann sind das jetzt eure nächsten 100 oder auch 120 Minuten. Herzlich willkommen, Frank Schönleber. Schön, dass du da bist.
Hi, und eine kleine Überraschung, Marvin ist auch da.
Ja, hi, hallo.
Wer bist du denn, Marvin?
Ich darf das verkaufen, was der Frank da auf die Flasche bringt. Ja,
perfekt, dann haben wir hier direkt das Team am Start.
So wunderbar.
Ja.
Heute angekommen, pünktlichst mit der Bahn, haben wir gehört.
Genau, ausnahmsweise mal pünktlich. Also was in der Definition der Bahn.
Wo siehst du jetzt eigentlich? Ist es extended? 2 Stunden oder was ist verspätet? Ich
glaub, sie haben es jetzt von 10 Minuten mal auf 20 Minuten also geblasen, bin sicher.
Also pünktlich. Ich habe gehört, die sagen jetzt gar nicht mehr, diese Zeiten gelten nicht mehr als Ankunft, nur noch als Richtwert, weil dann kann man nicht mehr sagen, sie sind zu spät. Das ist der neue Trick.
Smart. Das ist aber immer nur eine Auslegungssache heutzutage.
Ne? Stimmt, genau wie dieser Fehler in diesem wunderbaren Intro.
Richtig.
Und weil ich ja vorhin hier schon ein bisschen gelauscht habe, ich glaube, es geht um die Lage, die nicht ganz stimmt. Weil,
oh, hört, hört.
Ich glaube, die Top-Lage ist eine andere, weil ihr habt ja vorhin hier gemeint, ich glaube, Halenberg wäre eher die Top-Lage anstatt, was hatten wir hier?
Was hast du gesagt? Ja, irgendwas war komisch.
Ja. Irgendwas war komisch. Nee, die Top-Lage hier war Kupferberg, Kupfergrube und Frühlingsplätzchen.
Gesagt. Genau, ja.
Aber Halenberg ist doch die Top-Lage, oder?
Curly, Alter, du mauserst dich ja hier richtig zum Connoisseur.
Verbotenerweise vorbereitet, was soll man dazu sagen? Ich
habe einen Text geschrieben, Mann.
Der Willi. Da schau er. Ich dachte schon, das Glas fliegt mir entgegen, wie die Kupfergrube gelesen hat.
Hat schon kurz gezuckt.
Schon, gell?
Ja, ja.
Ist die Kupfergrube so nicht top-lagig?
Oder? Nein, aber ist von einem anderen Betrieb.
Und also, ich glaube, ist eine super alle, geile Lage. Ja. Mega spektakulär, ja. Aber leider nicht unsere.
Bin ich auf jeden Fall gespannt auf den Hallenberg.
Ja, und ich glaube, wenn man das Weingut oder Emrich Schönleber mal gehört hat, dann ist direkt gleich zu sagen Hallenberg. Also das geht nicht ohne einander, glaube ich.
Nicht ohne einander, das recht.
Ja. Ich habe heute echt viele Fragen, weil wir kennen uns ja gar nicht so gut. Nur flüchtig von Messen und von Verkostungen.
Noch nicht.
Ja, genau. Und deswegen, wenn man so euer Weingut betrachtet, ist das wahnsinnig kontinuierlich. Also das strahlt von Kontinuität irgendwie. Und das ist jetzt im besten Sinne, also ich meine jetzt nicht positiv, aber das ist wahnsinnig unspektakulär. Aber genau das macht es wieder spektakulär, finde ich. Weil man ist nicht laut, man hört nicht so viel irgendwie, aber trotzdem gehört es dann jedes Jahr nach dem Wiesbadener Verkostungen irgendwie zu den Top 5 oder Top 10. Und es ist aber immer so ganz ruhig. Ist das irgendwie, liegt das bei euch so im Zeitgeist, in der Familie oder wie läuft das?
Ich glaube, das liegt mir so ein bisschen im Blut. Es spiegelt im Prinzip meinen Charakter ein Stück weit wider. Wir haben uns... Oder unsere Weine haben sich in den letzten 20 Jahren schon enorm verändert. Unsere Arbeit hat sich im Weinberg verändert, auch im Keller hat sich das ein oder andere getan. Aber das ist, wie du sagst, so Stück für Stück und ohne großes Aufhebens abgelaufen. Wir haben da im Prinzip eine Evolution erlebt. Und es war zu keinem Moment so, dass unsere Kundschaft da irgendwie zusammengeschreckt wäre. Und ich glaube, das ist das, was du eben beschrieben hast.
Ich finde, das sind immer so kleine Stellschrauben, die so von Jahr zu Jahr besser werden. Oder beziehungsweise ist ja auch nicht jeder Jahrgang immer gleich gut. Und dann muss man in so eine Richtung arbeiten und in so eine Richtung arbeiten. Und ich finde das echt spektakulär, weil oft ist es so, heutzutage, es gibt ja in Deutschland ganz wenig schlechten Wein noch. Also wenn man jetzt zumindest von dem oberen Drittel der VDP spricht.
Jetzt kommt in die Magengrube.
Direkt in die Magengrube.
Podcast jetzt zu Ende.
Ja, genau. Na, aber dann... Aber es ist halt auch wahnsinnig viel Marketing getrieben. Also die Leute reden alle laut und dann kommen dann wieder so super reduktive Rieslinge daher, die dann mal lauter sind als andere. Aber bei euch, finde ich, ist das immer so eine sehr konstante Qualität und auf die man sich immer verlassen kann eigentlich, in fast allen Qualitätsrichtungen, die ihr macht. Und das finde ich wahnsinnig super. Finde ich echt, echt schön und beispielhaft.
Es ist halt auch spannend zu sehen. Ich mache das jetzt seit 6 Jahren bei Schönlebers, den Vertrieb allein, mehr oder weniger. Mit welcher Ruhe die ganze Familie auch dahinter steht. Ja? Also das sage ich jetzt nicht als Verkäufer da, sondern auch als Teil des Ganzen. Und es ist halt unheimlich spannend, wenn du, egal wo du bist auf der Welt, ja, ob das jetzt in Vancouver ist, in Rom oder in Hamburg, es ist halt immer eine Bank, ja. Und du legst eine Visitenkarte hin mit Emrich Schönleber und die Leute sind happy. Ja? Das hat sich schon extrem etabliert, glaube ich, in den letzten Jahren.
Das ist angenehm als Verkäufer, wenn du mit nassen Fetzen verjagt wirst.
Ja, das kommt darauf an, wie du dich verhältst dann noch, glaube ich. Aber manchmal geht es auch nach hinten los, aber nein. Es ist schon cool. Ja.
Du hast vorher gesagt, Frank, so circa 20 Jahre ist es so, wo du in etwa daheim das Zelt übernommen hast, vor 20 Jahren circa?
Ja, also zumindest mal im Keller. Ja, also 2005 war mein erster Jahrgang verantwortlich im Keller. Direkt nach dem Studium damals. Ich hatte eigentlich schon so den Gedanken, nochmal woanders hinzugehen für ein paar Jahre. Hat sich aber bei uns dann personell etwas ausgedünnt. Und dann hat mein Vater gemeint, wir sollten gucken, dass wir das jetzt schon direkt auf die Reihe kriegen. Und letztendlich war das dann die Entscheidung nach einigen Gesprächen, dass mein Fokus erstmal auf dem Keller sein wird. Und 2005 war mein erster Jahrgang.
Wie viel Hektar hat das Weingut?
Heute sind es gut 22 Hektar, die wir bewirtschaften.
Und ist das gewachsen seit der Zeit, wo du angefangen hast?
Da hat sich was getan. Ehrlich gesagt, ich weiß es heute gar nicht mehr genau, wie groß es damals war. Aber ich bin letztens ehrlicherweise mal erschrocken, weil ich ja eigentlich, also soweit ich mich erinnern kann, habe ich in den letzten 20 Jahren immer gesagt, die Größe ist eigentlich gut und wir wollen eigentlich gar nicht wachsen. Aber letztendlich sind dann in der Zeit doch noch einige Hektar dazugekommen, wo man einfach sagen muss, da haben sich tolle Gelegenheiten ergeben in den Kernbereichen unserer Spitzenlagen in Monsingen halt was dazu zu kriegen. Und ich sage immer, da musst du entweder in dem Moment Ja sagen oder du wirst halt die nächsten 30 Jahre nicht mehr gefragt.
Ja. Und wie kann ich mir nochmal kurz, um zu den Anfängen zurückzugehen, wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn du dann angefangen hast, den Keller zu übernehmen, hast du dann davor schon mit der Familie dort mal gearbeitet oder warst du da oft schon davor? Also es war jetzt nicht so, dass du angefangen hast, da zu arbeiten, dann so, okay, ich bin jetzt zum ersten Mal in diesem riesigen Keller. So. Oder wie viele Fässer sind dann in so einem Keller?
Ja. Jetzt muss ich mal gerade so grob überschlagen. Also ich würde mal sagen, wir haben so 50 Gebinde, also Tanks und Fässer jedes Jahr im Einsatz und dann sind halt noch einige, die leer bleiben, die im Prinzip Reserve sind oder so ein bisschen ermöglichen, dass man sich auch bewegen kann und auch für die jeweilige Ertragsgröße aus einer Parzelle auch immer das passende Fass oder einen passenden Tank hat. Ja. Also ich habe da, keine Ahnung, schon sehr früh in meiner Jugend bei allen möglichen Arbeiten geholfen. Unter anderem, wenn mein Vater filtriert hat, war ich halt dann damals als Jugendlicher dabei, um dann eben die Tanks zwischendrin zu reinigen und so weiter. Mittlerweile bin ich glücklicherweise in der Situation, dass ich da Leute für habe. Und genauso war es halt auch im Wingert. Ja? Also mit 14, 15 Jahren war ich halt immer mal wieder im Wingert. Manchmal eben auch, wenn es gebrannt hat. Also im übertragenen Sinn. Das dann einfach hieß, und muss jetzt halt auch mit. Ja. Schwimmbad ist halt heute, fällt heute mal aus. Ne? Insofern war es auch nicht immer spaßig. Aber
wo geht man in Schwimmbad in Monsingen? Wo ist das nächste?
In Bad Sobernheim ist das nächste, 5 Kilometer weiter.
Ah, okay. Ja. Bis wohin sagt man eigentlich Wingert? In welcher Region sagt man Wingert?
Ich glaube in ganz Deutschland, oder?
Nee, das ist voll das süddeutsche Ding, oder nicht? Also in Stuttgart
auf jeden Fall dagegen. Wo in Norddeutschland gibt es einen Wein?
Also in der Sylt?
Ja. True. Nee, ja, das stimmt schon, aber ich glaube schon, dass es da noch Unterschiede gibt, weil es sagt nicht jeder deutsche Winter hier sagt Winger.
Die Theresa Breuer sagt Weinberg.
Ja, zum Beispiel.
Also ich würde schon sagen, dass das ziemlich weit in den Norden geht. Also, also mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, dass sie jetzt an der A oder so für den Wingert hätten.
Also, ich glaube nicht. Also ich glaube Wingert. Na, Wingert ist Wingert, glaube ich.
Ja. In Österreich sagt man auch Wingert. Ne?
Ja, wenn man Angst hat, dass man nicht verstanden wird, sagt man mal Weinberg, aber eigentlich sprechen wir auf den Wingert. Ja.
In Österreich sagt man geht in die Reben.
Na klar.
Na klar, das ist ganz romantisch. Wir haben im Glas in dem Fall jetzt, wir müssen jetzt einmal trinken. Hey.
Oh ja, durch.
Halbgans, für das Wetter. Halbgans 2021, aber die Gutsreserve.
Mhm. Nee, für das Wetter perfekt. Mhm. Also generell auch sehr geil, aber für das Wetter noch besser.
Hier ist Bombe, ist sehr, sehr ruhig, also in sich. So. Ich finde die Säure sehr straff, finde die super, ich finde die Länge toll. Ich weiß jetzt nicht, das ist halt für mich jetzt, das ist, glaube ich, Ortswein-Kategorie, oder?
Genau, ja, Munzinger Riesling, ganz, ganz offiziell VDP-Ortswein. Der hat jetzt halt in dem Fall noch einen Eigennamen, weil wir eben zwei Ortsweine in Munzingen erzeugen. Einer wächst im Frühlingsplätzchen, der andere wächst vor allem im Halenberg. Und die Eigennamen sind da so ein bisschen angelehnt, dass man das auch nicht durcheinander bringt, wo was wächst. Also kannst du jetzt mal raten, wo der herkommt.
Halenberg.
Ja.
Und wieso ganz?
Ganz aus dem Halenberg kommt.
Sehr gut.
Statt Schafe gibt es bei euch Gänse.
Ja, witzigerweise ist die Halgans ist gar keine Gans, sondern das ist eigentlich ein Kranich. Also bei uns heißen die Kraniche Halgänse. Frag mich nicht warum.
Ach, tatsächlich, oder?
Ja, ja, es ist wirklich so. Ja.
Mit Halsgänse.
Und diese Halgänse, die ziehen ja im Herbst vom kühlen Norden in den warmen Süden und die kommen dann halt schwärmeweise zu Hunderten und Tausenden über die Nahe und die nutzen halt sehr gern die warmen Aufwinde an den Steilhängen, um da sich in die Höhe zu schrauben und insofern ist das für uns so ein bisschen Sinnbild für das spezielle Kleinklima, das wir da im Steilhang haben.
Und das macht sie immer schon so, dass sie quasi also den Halgans quasi einen downgegradeten, weil ich schätze mal, die alten Reben oder die selektionierten kommen dann ins große Gewächs.
Genau, ja. Es ist im Prinzip der Zweitwein aus der VDP-großen Lage Halenberg in dem Fall. Und in der Regel sind das etwas jüngere Reben im Vergleich zum großen Gewächs, weil eben die jüngeren Reben noch nicht diese Kleinbärigkeit der Traube aufweisen, wie ich das eben für die eigentlichen Lagenweine dann haben will. Mhm.
Und wieso Gutsreserve?
Gutsreserve ist so ein Thema, was wir vor 10 Jahren oder so mal angefangen haben. Vor dem Hintergrund, dass wir natürlich ständig gefragt werden, wann ist was trinkreif? Und dann sagst du halt, ja, das große Gewächs ist halt immer super, super geil. Ja, so kannst du es auch sagen. Ist halt super geil, wenn das mal 6 Jahre gereift ist oder so. Und die Spätlese braucht vielleicht 8 Jahre und keine Ahnung. Ja, und für die meisten ist das dann halt so, naja, gut, klar. Was bringt mir das jetzt? Ich habe keine Möglichkeit, das zu reifen. Jo, da muss ich es halt wohl zu jung trinken. Und für den Fall haben wir halt mit der Gutsreserve eine Möglichkeit geschaffen, wo wir einfach von dem einen oder anderen Wein, wo man ein großes Reifenpotenzial eben sehen, eine Teilmenge zurückzuhalten. Da kommt direkt nach der Abfüllung ein Reserviertschild dran, reserviert für Gutsreserve. Und dann kommt das halt genau dann, wenn wir der Meinung sind, jetzt geht da die Post ab.
Ne? So Late-Release-mäßig.
Genau. Ja. Muss man sich aber auch leisten können. Ne? Das ist ja, viele Winzer tun sich da immer schwer, so ein Reserviertschild hinzuhängen.
Ja, das ist manchmal schon schwierig, da der Versuchung nachzugeben, der Versuchung nicht nachzugeben, der Stand zu halten, da dann doch mal noch den ein oder andere Karton zu verkaufen.
Was sagt der Verkäufer denn dazu?
Da muss ich öfter mal den Marvin einbremsen. Dann sind von den 600 Flaschen auf einmal nur noch 400 übrig. Ja, das war alles ganz wichtig.
Ja, das passiert, ja. Aber es ist, ich meine, das wisst ihr auch, die Nachfrage nach den gereifteren Sachen ist einfach steigt, ja. Und das sehen wir vor allem im Ortsweinbereich, weil es da einfach preislich auch super spannend ist.
Ja, und das Geile ist vor allem auch, dass man zeigen kann, dass Ortswein, ich bin ja, wie alle wissen, die zuhören, riesen Ortswein-Fan.
Ortswein-Ambassador.
Ortswein-Ambassador. Weil, weiß ich nicht, unter der Woche oder einfach gegen einen Durst habe ich halt nicht immer Bock, mir ein großes Gewächs reinzuschrauben. Ich glaube, das ist auch, missfällt auch der Qualität des Weins quasi. Nicht? Wenn du immer so nebenbei ein großes Gewächs trinkst, dann für die fürs Konto ist auch nicht das Beste. Ja. Und wenn du dann aber Ortswein in so einer Qualität hast, ist das super. Nicht? Und dann glaubst du nicht, dass man sagen kann jetzt, ja, können Ortsweine reifen? Ich meine, das ist der ultimative Beweis und vor allem das kann er, also ich glaube, das wird die nächsten 5 bis 10 Jahre auch noch besser. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das bald einmal ein Ende hätte. Und was man heute gesehen hat bei der Masterclass, wenn man da jetzt die aktuellen 24er dazu hält, das kann man natürlich auch trinken. Mhm. Und ich mag das gern, wenn es noch ein bisschen primärfruchtiger und so ist. Und das war ja auch offen. Aber hier hat man halt eine ganz andere Tiefe. Und du hast so einen in sich ruhenden Gesamtzustand vom Wein, was halt unglaublich super ist. Und vor allem für Gastronomen gibt es nichts Besseres, weil es wird eh immer nach Reife gefragt. Und wenn du dann sowas anbieten kannst, ist das halt phänomenal.
Mhm. Und wie lange geht ihr da, also wie lange haltet ihr das maximal zurück, 3, 4 Jahre oder was ist da so das?
Das kommt immer ganz auf den Wein an. Ich sag mal, ein großes Gewächs braucht halt in der Regel ein bisschen länger als ein Ortswein. Und wenn es mal eine Auslese gibt, gegebenenfalls noch länger. Jetzt in dem Fall haben wir Jahrgang 21. Das ist durchaus jetzt auch so eine grobe Richtung, wie wir das bei den Ortsweinen handhaben, also sagen wir mal 5 Jahre nach der Ernte. Im Fall vom großen Gewächs sind wir jetzt halt noch 3 Jahre weitergegangen, also da kommt jetzt ein 2018er.
Und da siehst du dann auch den Unterschied, ne? Also wenn du jetzt 21 GG aufmachst, das ist halt noch nicht so trinkig wie das jetzt. Ja? Also das braucht Zeit. Ist dann immer schön, wenn du auf eine Messe kommst und die stellen dir dann 2 21er GGs dann
zum Und für alle Hörer, die jetzt daheim die perfekte Reifebedingung haben und jetzt 2 24er bei dir kaufen, was würdest du sagen, ist der Punkt, wo man den auf jeden Fall aufmachen sollte, wenn der jetzt da schon 10 Jahre liegt, 15 Jahre?
Wann er weg muss, meinst du?
Wann er weg muss.
Gut, bevor er abläuft.
wann ist es Ablauf? Wann ist MHD, genau?
Ja.
Nee, aber so eine grobe Richtlinie, weil ich hatte da letztens so eine Diskussion und das ist bei Weißwein immer so ein bisschen tricky irgendwie, weil wenn es dann zu lang ist, dann kann es auch irgendwie falsche Richtung gehen.
Ja, du, die Sache ist ja, mal vor allem, du kannst das eigentlich nicht für jeden Weintrinker richtig beantworten. Ja, weil, wir haben selbst in unserem engsten Privatkundenkreis, Stammkundenkreis, Kunden, die eben große Mengen GGs kaufen und da gibt's solche, die halt sagen, ich trinke das eigentlich nur jung, wenn das 3 Jahre alt ist, mag ich es schon nicht mehr.
Oh, okay.
Weil sie einfach eben die jugendliche Frucht und die Frische suchen, ja, also nicht nur im Gutswein, sondern bis hoch in die Spitze. Und andere sagen halt, du, wenn das jetzt wenigstens 10 Jahre gereift ist, dann bleibt es halt eben liegen bei mir im Keller. Ja?
Wir haben heute kurz geredet, also du hast gesagt, du trinkst das auch gern jung, die großen Gewächse, weil sie am Anfang offen sind. Wann kommt denn eigentlich bei dir oder bei euren Weinen so das Fenster, wo die dann zumachen ein bisschen, oder gibt es das gar nicht?
Gibt es auf jeden Fall. Also ich sage mal, je trockener der Wein und je kühler das Jahr, desto krasser ist diese Verschlussphase. Ich persönlich sage eigentlich so, die ersten 2 Jahre nach der Abfüllung, das ist eigentlich immer so eine schöne Jugendphase. Da hast du die frische Rieslingfrucht, du hast so die Ecken und Kanten, die ich einfach persönlich unheimlich spannend finde, ja, weil ich mich auch gern so ein bisschen mal an dem Wein reibe, ja, und mich ein bisschen tiefer damit beschäftige. Und dann kommt halt so langsam diese Verschlussphase, so im dritten Jahr geht es dann meist los und Bei den großen Gewächsen können das dann schon 3 Jahre sein, vielleicht auch mal 4, wo ich sage, da lasse ich jetzt mal die Finger davon. Ja. Aber wie gesagt, auch ein bisschen jahrgangsabhängig, 2018er zum Beispiel, was ja ein ziemlich, ziemlich warmes, um nicht zu sagen heißes Jahr war, gab es diese Verschlussphase in dem Sinn eigentlich gar nicht. Also das hat immer Spaß gemacht. Ja. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ja. Ja.
Cool. Wir machen dann gleich den nächsten Wein. Vorher noch, es ist ja Werner, der Vater, ist ja heute, glaube ich, noch aktiv im Weingart. Ihr habt so ein bisschen die Unterscheidung, da kommen wir gleich dazu. So eher ein bisschen mehr Außenbetrieb, du ein bisschen mehr Keller, aber da kommen wir gleich dazu. Seit wann ist denn der Betrieb jetzt, oder die Weine, so wie wir sie jetzt kennen? Weil ich glaube, bei ihm war ja so irgendwie der Beginn Anfang der 70er, wo er so für Furore gesorgt hat. Ich glaube, mit einem 71er-Jahrgang, der nicht der schlechteste war in Deutschland und so weiter. Aber ich glaube, die Weine waren ja damals noch süßer als heute, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also in den 70er-Jahren, also Anfang der 70er-Jahre gab es praktisch nur süße Weine. Und auf Kundenwunsch, das war so ein Grüppchen von Privatkunden, die regelmäßig kamen und gut eingekauft haben, die haben irgendwann gesagt, macht uns doch mal einen richtig trockenen Riesling. Ja. Und so ein Halbstück, ja, 600 Liter, nehmen wir dann schon ab, ja. Und
die haben direkt gesagt, sie kaufen ein halbes Fass, ne?
Ja, so, genau. Kriegen wir schon weg.
Das
ja.
ist ganz geil.
Und und dann wurde halt dann eben ein Stück Fass, also die doppelte Menge davon abgefüllt und das hat sich sehr easy verkauft. Und seitdem hat sich das dann so peu à peu entwickelt und insbesondere in den 90er Jahren und noch mehr dann ab 2000 haben halt die trockenen Weine ja überhaupt in Deutschland oder die trockenen Rieslinge riesen Aufwind gekriegt. Gerade mit dem Thema großes Gewächs und so. Und jetzt sind wir halt mittlerweile bei etwa 90%, die wir trocken abfüllen.
Gibt es heute auch noch Leute, die noch ein halbes Fass kaufen? Geht es noch? Kann man auch noch vorbeikommen und sagen, ich nehme mir direkt.
Wenn du dich früh genug meldest, Curly, dann können wir das einrichten. Ja.
Good to know.
Kaffee-Fass für Curly, ne?
Steht immer voll.
Du, und ich meine, es war in der Vergangenheit schon so und ist ja heute auch, also ihr seid ja irgendwie schon ein Kultweingut, mehr oder weniger. Nicht? Also wenn man so zum Riesling trinken anfängt, weiß ich jetzt nicht, ob Emmerich Schönleber die Weine sind, die ich unbedingt haben möchte, finde ich. Also ich finde, das ist ein Weingut für eher fortgeschrittene RieslingtrinkerInnen. Und wie ist das so mit den Fußstapfen, wenn man da so reinwächst und dann gar nicht irgendwie die Zeit hat, dass man wohin gehen kann? Ist das eher ein Vorteil? Ist das positiv, so mit dem ganzen Triumph des Vaters zu leben? Oder macht das auch mehr Druck?
Ich habe das nie als Belastung empfunden und glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich eigentlich immer sehr einverstanden war mit dem, was mein Vater abgefüllt hat. Und auch in der Zeit, als ich dann da so mehr und mehr das Ruder im Keller und bei der Küvettierung übernommen habe, kam er da eigentlich immer auf einen guten gemeinsamen Nenner.
War er auch einverstanden mit dem, was
ja,
du
gefühlt
hast? Ja, das ist aber bis heute
auch. Ja, also das hat sich, auch dadurch, dass sich das ja einfach über die Jahre entwickelt hat und das nie ein krasser Schnitt war. Und insofern, sag ich mal, war ich ja dann auch nie in der Situation, dass ich eigentlich hätte Weine erzeugen sollen, die ich selbst nicht gemocht hätte. Ja. Also ich konnte im Prinzip den Stil meines Vaters weiterführen, hatte da selbst Spaß und Überzeugung dran und konnte das über die Jahre oder kann das bis heute eben Jahr für Jahr nochmal ein Stück weiterentwickeln. Und ganz klar, die Weine die uns vor 20 Jahren begeistert haben, würden das heute als Jungweine nicht mehr so tun. Ja. Auch unser Geschmack hat sich verändert. Ja.
Was haben wir denn hier für was?
Gutes, ne? Geschmäckle. Genau, ja. Veränderter Geschmack, veränderter Stil. Ich glaube, da kommen wir jetzt gerade
auf. Ist erschreckend jetzt, oder?
Bitte?
Ist erschreckend.
Ja, ist krass anders.
Ist wirklich erschreckend. Also wir trinken jetzt was sehr Spezielles, auch was sehr Exklusives. Ich glaube, was es so noch nie gegeben hat am Weingut und wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell geben wird.
Ja.
Ja. Was natürlich auch in unserem Tunder Weinpaket ist, dass es gleich zu erwerben gibt. 2011 XR Riesling aus einem Burgunderflaschen.
Aha. XR.
Krass, ich habe es jetzt auch ins Burgunderglas eingeschränkt. Ich weiß nicht, ist ein Fehler oder passt
das? Nö, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also,
gute Idee ist es. Ja.
Nee, das tut dem Wein echt gut, weil das ist jetzt wirklich was, wo ich sagen muss, das ist alles andere als ein typischer Emmerich Schönleber. Hat eigentlich mit unserer Philosophie, kann man fast sagen, so gut wie nichts zu tun. Das ist einfach kann schon fast sagen, Langzeitexperiment. Wir hatten 2011 so eine Traubenpartie mit extrem hoher Reife, die eigentlich prädestiniert gewesen wäre, süß auszubauen.
Also mit viel Zucker drin.
Genau, ja. Wir haben uns aber ganz bewusst dazu entschieden, mal eine Teilmenge davon im kleinen Holzfass trocken vergären zu lassen und einfach mal zu sehen, was wird da draus. Und das hat seine Zeit gebraucht, bis uns das so richtig dann abgeholt hat. Aber jetzt mittlerweile finde ich es richtig geil.
Und wie lange war das denn im Holz?
Oder? Das Jahrgang 2011 abgefüllt, 2025, also er war 14 Jahre im Barrique-Fass.
Okay, ich hätte schon gedacht lang, aber so lang, okay, krass.
14 Jahre im Barrique. Mit was hast du denn da gestiftet? Da geht er ja einiges flöten auch, oder? In 14 Jahren.
Ja gut, also natürlich geht da was flöten und da steht jetzt auch nicht der Immervolltank daneben, um das beizufüllen. Da muss man schon so ehrlich sein, dass das letztendlich das mehr oder weniger ein aktueller Jahrgang dann war, der für benutzt wurde.
Wie viel geht denn da flöten in 14 Jahren? Oder wie viel geht denn da pro Jahr ungefähr flöten? So eine Flasche, 2, 3, 4, 5, 10?
Ja, übers Jahr würde ich jetzt mal sagen, so 2, 3 Flaschen.
Okay.
Ja.
Das geht ja noch.
Ja, das ist relativ überschaubar. Das ist immer sehr, sehr abhängig davon, wie trocken der Keller ist. Im trockenen Keller geht es halt schnell.
Bei mir in der Woche ungefähr.
Mega interessant. Also wie wir schon gesagt haben, würden wir jetzt nie mit eurem Weingut in Verbindung bringen, glaube ich.
Ja.
Aber hinten am Gaumen dann doch wieder, weil was das Lustige ist, du riechst da rein und du hast so gereifte Marillen fast ein bisschen. Ne? Du hast also so wie ein reifer Riesling, aber so ein reif gelesener Riesling. Aber hinten hast du dann so Kumquat-Salzigkeit irgendwie am Gaumen. Der das Ganze, ja genau, salzig und eine unglaubliche Säure.
Das habe ich auch gedacht beim Probieren. Ja.
Wahnsinn. Und du hast schon so was Ausladendes Üppiges, also diese 14,5 Volumensprozent, die versteckt er jetzt nicht unbedingt, aber sie stören nicht, weil die Säure und die Frische das so ausgleicht.
Ich hätte auch Wahnsinn. Nicht an Riesling gedacht im ersten Moment, glaube ich. Wenn ich
jetzt genau, ja, das ist ja auch letztendlich der Grund, warum der eben nicht in der Rieslingflasche ist. Also ich habe hier wirklich gesagt, ich will hier alles anders haben als bei allen anderen Rieslingen, weil das ist einfach. Das Ding steht für sich, ja. Und das ist ich empfinde so, im ersten Moment kann man da schon leicht mal irgendwie an einen kräftigen, leicht oxidativen Südeuropäer denken. Ja. Aber wenn du den dann im Mund hast, ihr habt es eben gesagt, das entwickelt so eine schöne frische Säure und Frucht, wo du dann doch wieder eigentlich im Cool Climate bist.
Aber ist das damals auch so wie die anderen Weine, also die Top-Weine vergären alle spontan bei euch?
Mm.
Das nicht, oder?
Der ist nicht spontan vergoren. Nee, das wäre tatsächlich illusorisch gewesen. Ja, ja. Also die wilde Hefe, die 14,5 Volumenprozent schafft, die findet sich in unserem Keller nicht.
Ne. Und die Leute, die das Weinpaket bestellen,
hast, könntest vielleicht sagen, das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, vielleicht so ein Chenin gereifter, was der irgendwo Noir, die Gegend vielleicht, ja. Aber dazu fällt dann hinten die Süße.
Ja. Ja.
Wenn es so ein bisschen Süße hätte, dann könnte das vielleicht so ein bisschen mit Chenin oder so.
Die Leute, die das Weinpaket bestellen, die können auch dieses wunderbar haptische Etikett dann erfühlen, wenn sie die Flasche
zu haben. Ja, es ist wirklich fest. Das ist
nice, ne?
Ja.
Aber und dafür müsst ihr es halt bestellen.
Ja, und weil wir ja jetzt alle gehört haben, dass da nur ein kleines Fass davon gibt, ist auch das heutige Thunder Weinpaket sehr limitiert, und zwar auf nur 90 Stück. Drin limitiert haben wir einen Sekt, 2017 Pinot Blanc Brut Nature, den 21er Hallgans, den wir gerade verkostet haben, die Gutsreserve, ein 23er Hallenberg, großes Gewächs, der gerade vorher tatsächlich in der Masterclass wahrscheinlich der beste Wein war, den wir verkostet haben, und der 211er XR Riesling, also eine Viererkutsche, und das Ganze gibt es um 179 Euro inklusive Versand statt 199.
Exclusive.
Und geben tut's das Ganze im Webshop vom Emrich Schönleber. Wie sind da die
Webpage? So ist es. Emrich-Schönleber.de.
Klasse. Na bitte. Los geht's. Also jetzt anrufen.
Jetzt anrufen. noch, wir haben noch 78 Pakete. Jetzt noch 77. Nein, nur noch 75.
Witziger Wein. Ist echt, echt cool.
Ja, ja.
Was ich fragen wollte.
Da gibt's, Curly, da gibt's natürlich auch insgesamt nur gut 280 Flaschen von.
Oha!
Ein paar davon wollen wir schon auch für uns selbst behalten. Also
das heißt, ein Viertel ist allein schon im Paket.
Die Hälfte ist eigentlich fürs Paket schon reserviert, ja.
Was ich am begeisterndsten finde bei dem Wein, du kennst die Reife, also nicht die Reife des Lesegutes, sondern die Reife, das Alter des Weins kennst du überhaupt nicht. Ne? Also das ist 2011, ne? Das ist jetzt, wie alt, Curly? 15
Jahre.
15, wir haben schon 26, aber das ist ein Wahnsinn, also das schmeckt wie, aber das ist halt Fassreife, ist halt was anderes. Ne?
Ja. Wo du gerade gemeint hast, da ist auch ein Sekt im Paket. Ich habe mich das schon öfter gefragt, ist das so eine Sache, dass man, wenn man Wein macht, früher oder später einen Sekt macht, einfach weil man Bock drauf hat oder irgendwie, weil man es ausprobieren will oder weil man denkt, boah, man muss das irgendwie auch im Portfolio haben?
Das ist eine gute Frage. Also ich,
weil ich oft so das Gefühl habe, manche Leute haben so einen Sekt, machen eigentlich jetzt nicht, ist das nicht ihr Main-Ding, aber trotzdem gibt es den sozusagen. Da denke ich mir so, okay, ist das einfach so, so ein Winzerinnungsding, jeder macht einen Sekt? Oder?
Ja. Also ich glaube, das ist irgendwie schon so ein bisschen in den Genen eines deutschen Winzers, dass man irgendwie versucht, möglichst viele Weine anzubieten, um halt auch viele Trinkanlässe abzudecken. Ja, aber das ist eine Frage, die sich für mich eigentlich nicht gestellt hat, weil der Sekt war vor mir da.
Ah, ja,
also nicht wirklich vor mir, aber vor meiner, sag ich mal, aktiven Winzerzeit. Seit 1990 hat mein Vater Sekt erzeugt. Aber es ist heute mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Fokus und viel mehr Ernsthaftigkeit, als es damals der Fall war.
Ich wollte jetzt auch sagen, ich hätte da eine andere Ansichtsweise. Ich glaube, Curly, früher war das so, dass schon jeder irgendwie einen Riesling-Sekt gehabt hat, weil es sehr praktisch war, diverse Parzellen früher zu lesen oder etwas auszulesen, um dann den Sekt daraus zu machen. Oder
du meinst so als Resteverwertung ein bisschen? Oder?
Naja, das ist jetzt immer so ein schlechtes Wort, Resteverwertung.
Ja, genau,
aber ich denke, also wenn man sich jetzt die letzten 15 Jahre Deutschland Sekt anschaut, muss man sagen, das war vom Bordstein zur Skyline so ein bisschen.
Schön.
Also wenn man heute Riesling-Sekte von vor 15 Jahren probiert, das ist halt immer so eine reife, fast so ein bisschen süßere Variante. Und also was mich jetzt nicht anregt, einen weiteren Schluck zu trinken. Und heute, glaube ich, fokussiert man sich eher schon auf Burgundersorten. Also es gibt natürlich auch super Riesling-Geschichten, aber du musst ja, wenn du anständig Sekt machst, irgendwie von der Pike auf alles. Also du brauchst ja einen eigenen Weingarten. Das fängt ja ganz anders. Also du produzierst Sekt anders. Und früher war das, glaube ich, schon so, dass das so ein bisschen eine Auslese war. Und dann hat man halt nur einen Sekt gemacht, dass man das Sortiment ein bisschen erweitert. Aber ja, heute ist das schon eine andere Geschichte, finde ich.
Ja,
und
ja.
Was Deutschland daraus gemacht hat, muss man sagen, und auch jetzt Hände hoch für den VDP mit der neuen Pyramide und so weiter, das ist schon bombastisch, was da heute für Qualitäten gibt. Finde ich echt super.
Ja, wir hängen uns da schon rein, dass die Pyramide auch mit Leben zu erfüllen.
Hervorragend. Ja. Das trinkt man dann hinten nach auf dem Rooftop. Warte mal, XR. Wir haben gar nicht davon geredet, du hast nur gesagt, eine Parzelle. Wo wächst denn der?
Der ist tatsächlich im Halenberg gewachsen.
Auch im Halenberg?
Ja.
Das ist ja super.
Aber das darf man nicht laut sagen, weil das ist ja offiziell Nahgauer Landwein.
Hat jetzt auch keiner gehört.
Ja.
Also sofort wieder vergessen, was ich da gehört habe. Halenberg, ja, ist glaube ich heute so ein bisschen das Hauptthema.
Scheint ja schon eine sehr zentrale Lage zu sein von euch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne den Halenberg wären wir heute nicht da, wo wir sind.
Und wie ist es größenmäßig? Wie viel von den 22 Hektar sind in Halenberg?
Etwa ein Viertel.
Oh, krass, okay.
5,5 Hektar, genau.
Schon groß für eine Lage, oder?
Ja, vor allem, weil die Lage insgesamt nur 8,5 Hektar hat.
Ah, ja.
Also da muss man schon sagen, da hat vor allem mein Vater in der Zeit, wo es sonst keiner haben wollte, also in der Zeit, wo auch der deutsche Weinbau so ein bisschen in Krisenstimmung war, einfach zugeschlagen, nicht so ganz genau wissend, was man mit dem Potenzial da macht. Aber letztendlich hat er sich halt gesagt, wenn ich es in der Menge eben nicht als Halenberg zu dem Preis vermarkten kann, dann wird halt der Wein unten drunter entsprechend besser und das kann auch kein Fehler sein. Ja.
Ich habe mal vor langer Zeit gelesen, das habe ich heute wieder gesucht, nämlich, das ist mir irgendwie aufgefallen, die Chances Robinson ist ja so ein bekanntes Fangirl, oh, das war ein Kutz tatsächlich. Und die nannte euch mal The Modest Giant of Monzingen, also beziehungsweise den Halenberg. Also für alle, die nicht so englisch bewandt sind, bescheidener Riese aus Monzingen soll das bedeuten. Bodentechnisch haben wir da blauen Schiefer und Quarzit.
Genau.
Was ich da immer phänomenal finde, ist, und ich glaube, das liegt nicht an den Winzern, weil es gibt ja noch andere Winzer, die im Halenberg sind. Der Weinberg hat immer unglaubliche so Rauchigkeit. Ne? Was super ist, das hat man heute auch bei der Verkostung gehabt. Und da gab es mal von eurer Seite in den 90ern eine Art Rekultivierung. Beziehungsweise, wie ist das vonstatten gegangen? Was habt ihr da gemacht? Was ist da passiert?
Ja gut, Rekultivierung ist eigentlich so ein Thema, was uns im Prinzip über 2 Jahrzehnte begleitet hat, wo wir halt nach und nach Top-Parzellen in den Steilhängen von Büchen befreit haben. Das heißt, zum Teil haben da eben 30 Jahre und länger Büsche gestanden. Auf einem Gelände, was vor über 100 Jahren eigentlich schon mal als erstklassig kartiert wurde von den Preußen. Und insofern war das eigentlich schon relativ klar, dass man das jetzt nicht ganz umsonst macht, wenn man sich darum kümmert. Aber es bedeutet halt dann erstmal, die ganzen Hecken müssen weg. Ja, musst das Ganze mal wieder urbar machen, steckst da einen Haufen Energie rein, ohne so ganz genau zu wissen, was dabei rauskommt. Ja. Und das, wir haben dann tatsächlich 2007 mal so eine Rekultivierung auch dokumentiert. Das findest du bis heute auf unserer Website. ist ja ganz spannend. Das ist schon mit einem enormen Aufwand verbunden, wie im Übrigen eigentlich jede Neuanlage. Aber wenn du halt eben nicht weißt, was am Ende bei rauskommt und...
Naja, aber wenn da mal historische Weingärten waren, weißt du ja, dass da wieder was
Gescheites rauskommt. Das ist eben, das war die, also insofern, Also du weißt dann, da kann nicht nichts ganz Simples bei rauskommen, ja, aber ob das am Ende so schmeckt, wie man sich da so denkt, das ist dann die große Frage.
Warum lag das Brach zwischendurch? War das einfach zu anstrengend einmal für die Leute zwischendurch?
Ja, zu arbeiten? Genau.
Ich meine, wenn man sich in Hallenberg anschaut, ist wie ein Wand. Ne? Ja. Wie steil ist das?
Ja, also das Stück, was wir da dokumentiert haben, das hat bis zu 70% Steigung. Das ist wirklich das Steilste, was es in Monsingen gibt. Oder auch was es an der Nahe gibt. Und das muss man sich schon überlegen, ob man das will, weil das bedeutet natürlich schon auch eine enorm anstrengende Handarbeit. Ja. Wenn mich jemand fragt, was heißt überhaupt 70%? Das heißt, wenn du da im Sommer, wenn der Boden halt richtig trocken ist, versuchst den Berg hochzulaufen, dann machst du 3 Schritte hoch und rutschst 2 zurück. Ja, also das ist kein Spaß.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen, 70%. Wie viel sind 70%?
Ja, also das heißt im Prinzip...
Mehr als 50.
Was?
Freitags.
Das heißt im Prinzip, auf eine sozusagen Tiefe von 100 Meter geht es 70 Meter hoch. Ja. Also es ist immer noch deutlich weniger als 45 Grad. Aber wie gesagt, dieses Bild mit 3 Schritte hochlaufen, 2 zurückrutschen, das beschreibt es eigentlich, glaube ich,
ganz gut. Also beim Radfahren muss ich sagen, sind 7%. Ich bin jetzt gerade den Mendelpass hochgefahren, der hat im Schnitt 7%. Das geht super gut. Ja. Großglockner hat im Schnitt gehabt 12%. Ja. Ist gerade so gegangen. Ja. Aber Alter, 70%.
Also ich glaube, die Tour de France-Fahrer hätten da Schwierigkeiten, selbst wenn es geteert wäre.
Beim Radfahren, ich glaube, alles über 16 ist richtig geschissen, 20 geht fast gar nicht mehr, würde ich mal sagen. Aber 70%, lecco mio. Hilft dir das, dass du kletterst in deiner Freizeit eigentlich?
Dafür jetzt eher weniger. Also in der Freizeit gehe ich bouldern. Das ist eine Sportart, die vor allem den Unterarmen und der ganzen, sagen wir mal, Oberkörpermuskulatur einiges abverlangt. Die Beine sind da das Einzige, was relativ geschont wird.
Die werden wahrscheinlich im Weingarten dann
drin. Genau, richtig.
Ja. Super, wie viele Klimmzüge machst du?
Boah, das ist jetzt nicht meine Stärke. Also ich glaube nicht.
Natürlich beim Bouldern extrem so.
Ich weiß es gar nicht. Vielleicht schaffe ich 10, aber.
Boah, das ist wenn wir dann testen oben am Rooftop.
Schön lieber Style tief gestapelt.
Aber das heißt also bei den 45 oder 70%, da wird alles ausschließlich mit Hand gemacht. Da kann man jetzt nichts wirklich Maschinenmäßiges an den Start bringen, oder doch?
Das ist glücklicherweise heute anders. Ich habe schon in meinem ersten Praktikum 1999 Steilhangbewirtschaftungssysteme kennengelernt. Das waren damals einfach seilgezogene Geräteträger sozusagen.
Auch so ein Flugstand? Also
ja, nicht nur Flug, also es war wirklich so eine Plattform, wo du eigentlich alles dran bauen konntest. Mulcher, Laubschneider, Fräse, um den Boden zu bearbeiten, das war schon echt gut und das hat mir damals auch schon viel Mut gemacht für unsere Steillagen, dass das irgendwann mal ein bisschen weniger anstrengend wird. Mittlerweile ist da Gott sei Dank die Technik nochmal einen guten Schritt weiter. Jetzt haben wir Kleinraupen, die im Prinzip alle Geräte aufnehmen können, die auch einen Traktor aufnehmen kann. Und zusätzlich haben die eben zur Absicherung noch eine Seilwinde, die
immer dafür, nie benutzt einfach.
Die brauchst du unbedingt. Ja. Also die sorgt dafür, dass wirklich, dass auch die Kette der Raupe keinen Schlupf hat. Und damit kannst du halt dann wirklich diese 70% hoch und runter fahren.
Bist du mal abgestürzt mit einer?
Oh, Gott sei Dank nicht. Also das
passiert ja gar nicht so unhäufig, glaube ich.
Das passiert, ja. Also ich sag mal, wenn du da in 70% unterwegs bist und unten drunter, unter dem Minger, das ist vielleicht auch noch eine Mauer. Also da willst du nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn das Seil reißt. kann passieren. Mir Gott sei Dank noch nicht passiert oder auch uns nicht so.
Apropos, wir kommen zu einer Kategorie, und zwar zu einer ersten Lieblingskategorie.
Ich habe euch vorgewarnt vor einem Taxi.
Und zwar haben wir eine Kategorie, wo ich gerne eine Lieblingssache von euch wissen würde. Und heute würde ich gerne euer Lieblingsalter wissen von euch selber. Wo fandet ihr das Leben am besten, in welchem Alter?
Boah, das ist eine gute Frage.
Ja, siehst du.
Also ich glaube, so um die 40 rum.
Um die 40?
Ja, tatsächlich. Ja.
Wie alt bist du heute?
Ich bin 46.
Also jetzt?
Nee, jetzt
jetzt, nicht mehr.
jetzt merke ich schon langsam, dass die kleinen Baustellen so anfangen. Nee, aber das war eigentlich für mich so schon eine schöne Zeit. Mal mit unseren Kids so schon mal was anfangen konnte.
Wie alt sind deine Kids?
Die sind heute 10 und 13.
Ah, ja, nice.
Und selbst war man halt, oder ja, dann eigentlich schon, ja, sowohl beruflich als auch familiär eigentlich ziemlich weit. Und ja, das war eine gute Zeit. Ja.
Was sagt der Marvin?
Ich bin ja optisch älter als er. Nur auf dem Papier ist es andersrum.
Nur weil du ein Hemd dann hast.
Oder? Ja, ein bisschen Seriosität, weißt du. Ich weiß, ich habe auch Kids, ich habe Zwillinge, die sind 8. Ich würde da schon mitgehen. Also so vor 2 Jahren, also ich bin jetzt 39, so Mitte, Ende 30, das ist schon, ich finde es schon cool, weil du ein anderes Mindset irgendwie hast. Und wenn du dann so im Job bist und das alles sich so zusammenfügt, ist das schon gut, ja.
Und der Wilikowski?
Ich fand 14 total geil.
14? Jahrgang, nee. Alter.
Nein, ich bin auch jetzt gerade 40 geworden und muss sagen, ist Bingo Bongo gerade. Ne? Da hat man schon was erlebt, da kennt man sich ein bisschen besser, da traut man sich auch öfter mal Nein sagen. Und ja, na, ich bin gerade echt happy.
Ganz klar. Mit dem
Abschnitt.
Also auch 40.
40.
Ganz
ich
klar.
Habe eben 14 verstanden.
Ja, ich auch.
Bitte was?
14
habe ich verstanden. Achso, ja, ganz zu Beginn habe ich auch 14 gesagt.
Ah, okay.
Ja.
Gut.
Ich sage ganz klar 16, ganz hundertprozentig.
Ah, wirklich?
Ja, klar. Getunter Roller fahren, Bong rauchen, alles scheißegal, das ist perfekt. Ich meine, da denkst du noch nicht über irgendwelche Sachen nach, die stressig sind. Da geht es einfach nur Schule, was nach der Schule, so viel kiffen wie möglich, Roller fahren. Und dann, ja,
mich hat die Schule zu sehr gestresst. Mich hat die Schule zu sehr gestresst, als dass ich da so loslassen hätte können. Das war das.
Ah. Ja, das verstehe ich.
Und für mich bin jetzt relaxter.
Da fand ich das immer echt. Ja, so richtig.
Das ist ein guter Punkt. Ja. Spielt bei mir. Also, ich meine, das hat mich. Ich würde jetzt nicht so sehr sagen, dass mich die Schule gestresst hat, aber es dauert halt eigentlich wirklich lang, bis dir keiner mehr sagt, was du machen musst. Ja, also erstmal ist es halt in der Schule, dann hinterher ist ein Berufseinstieg. Du hast halt eigentlich lange Zeit immer jemand, der irgendwie sagt, so mach so, mach so, mach so. Und so mit 40, glaube ich, war das dann so die Zeit, wo das dann auch irgendwie auch von den Eltern dann mal akzeptiert ist, dass man halt seine eigenen oder dass man nicht jede Entscheidung abspricht, ja. Und so. Und das finde ich schon ganz cool, ja.
Stimmt. Jetzt zum ungemütlicheren Thema. Gab es in der Betriebsgeschichte, seitdem du am Start bist, irgendwann einmal eine Zeit, wo es richtig schwierig war?
Boah. Schwierig. Würde ich jetzt, ja, kaum. Also ich sag mal so einfach in der Form, dass ich schon so ein bisschen, dass es mir ein bisschen zu viel wurde. Das war eigentlich dann in der Zeit, als wir privat gebaut haben. Und da war also dann
familienmäßig privat oder im Betrieb?
Genau, ja, ja. Unser Wohnhaus umgebaut und Betrieb musste weiterlaufen und es war personell dann auch nicht so so übertrieben gut besetzt. Da hatte ich schon so Zeiten, war, wo ich abends echt fertig war und gesagt habe, kein Bock mehr, also jetzt lass mich mal in Ruhe. Ja. 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 Aber das war Gott sei Dank relativ schnell auch erledigt und ansonsten muss ich sagen, haben wir eigentlich, solange ich jetzt dabei bin, keine so richtig schwierigen Zeiten mit dem Wein gut gehabt. Toi, toi, toi. Ja.
Ist ja gut, vor allem wenn man sich die heutige Zeit anschaut, nicht?
Aber wenn man hier an den Wein riecht.
Ja, das ist hervorragend. Das ist jetzt Wein aus dem besagten Berg, aus dem Steilen, Hallenberg, großes Gewächs.
Fruchtig ist es, ne?
2016.
Riecht richtig. Also ich finde das
natürlich. Ja, Frucht. Es hat immer noch Frucht, aber du hast also die krasse Rauchigkeit und diese Kräuterwürze, die der Wein mitbringt, einfach. Und eine wahnsinnige Dichte. Mhm. Ich finde, wenn ich Frühlingsblättchen und Hallenberg nebeneinander habe, ist Frühlingsblättchen immer so eine Spur tänzelnder und ein bisschen vielleicht zugänglicher. Mhm. Und Hallenberg ist so dieser schlummernde Riese, der immer.
Ich finde, wenn man da dann riecht, könnte es auch ein Kabi sein, so mäßig von dem. Von der, also klar, ist ein Riesling, schon klar, aber.
Und einen wahnsinnigen Grip auch und super vital ist das auch, zitrisch.
Ja, ist einer meiner Lieblingsjahrgänge. 2016, 2008.
Sind das die Riesling-Jahrgänge, die man auf dem Schirm haben sollte?
Das, ja, also wenn du es halt so präzise, kühl und eher ein bisschen schlanker haben willst, dann sind das schon gute Tipps.
Müsste der 21 sich auch genau dort einreihen, oder?
Ja, aber der braucht noch. Ja. Marvin hat es, glaube ich, eben schon mal gesagt. Ja. Also die. Im Bereich jetzt der Ortsweine, da sind wir schon da, wo wir hinwollen, aber die großen Gewächse, die sind im Moment zum Teil schon noch sehr fordernd mit ihrer Säure. Aber das wird geil, das wird richtig, richtig gut.
Wie ist das ergangen, wie du vom eigentlich, von der Presse zumindest, sehr großen Jahrgang 23, dann auf den 24er, der nicht unbedingt leicht war in der Nahe?
Warum war
der
denn nicht
gleich
erstmal?
Erklär du.
Na, sag ruhig. Du hast das Thema angefangen.
Ja, genau. Das ist 24 ist ja nicht unbekannt. Gab es in der ja, bitte mach die Mannerschnitten auf. Gab's, ich dachte, wir essen die Manner dann zum Kabinett, der gleich kommt. Ja. Aber
hat er gesagt, dass es Kabinett quasi jetzt geht.
Gab es halt Spätfrost ganz viel, nicht?
Ja.
Und die Ausbeute war ultra gering. Ich glaube, generell im Ganzen. An der ganzen Nahe vielleicht so. Ich glaube, wenn es gut geht, gab es die Hälfte beim Betrieb. So.
Was ja, also die mittlere und obere Nahe war da sehr stark betroffen. An der unteren Nahe war kaum Schaden. Ja.
Okay.
Ja, also mittlere Nahe war noch viel krasser als bei uns. Die haben auch tatsächlich dann am Ende fast nichts geerntet.
Also, dass man da gar keinen Wein rausbringen kann? Oder?
Ja, also zum Teil war es wirklich so, dass die Kollegen, die da in Niederhausen, Schloss Böckelheim ihre Lagen haben, dass die gesagt haben, was soll ich jetzt da 300 Liter großes Gewächs abfüllen? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Und wie, dann beißt man einfach einen sauren Apfel und bringt einfach kein großes Gewächs raus in dem Jahr? Dann
gab es da halt mal keinen. Ja, genau. Ja,
aber es gibt spezielle Sonderweine, die auch sehr gut schmecken. Weil das ist auch wieder das Coole an, weiß nicht, ob es nur VDP ist oder generell am Zusammenhalt der Winterschaft, weil es kamen dann sehr viele Trauben aus südlicheren Gegenden an die Nahe und dann gab es halt ein paar Spezialweine auch. Ne? Das ist dann schon immer schön, wenn man sowas sieht. Dass dann
zumindest bei einem Kollegen gab es
ja,
das.
Genau.
Ja, spannendes Experiment. Ja. Ja. Finde die Idee echt gut. Ja. Hätte ich mal selbst drauf kommen können.
Eigentlich schon. Aufteilung der Rollen hatten wir vorher schon. Ist das so, wie ich vermutet habe, Werner eher im Weinberg, du eher im Keller oder ist das so ein großes Gemeinschaftsprojekt?
Im Ursprung war das so, ganz klar. Mittlerweile ist natürlich, ja, habe ich halt, sage ich mal, die Verantwortung über alles. Und mein Vater ist nach wie vor sehr viel im Weinberg, macht ganz viel Maschinenarbeiten, ist beim Rebschnitt dabei. Ja, also alles, wo so ein bisschen ja, besonders drauf ankommt, steht er immer gern zur Verfügung und hält auch die Sache so ein bisschen im Blick. Also der sieht das nach wie vor meistens als Erster, wo es irgendwo fehlt, ja, weil er sich dann halt auch gern mal die Zeit nimmt, mal durch die Winger zu fahren und einfach mal in Ruhe rechts und links zu gucken. Während andere vielleicht irgendwie so im Tunnel sind, dass sie da in dem Moment gar nicht den Blick für haben. Das ist nach wie vor sehr hilfreich. Ja, aber wie gesagt, ich fühle mich mittlerweile im Wingert genauso zu Hause wie im Keller.
Worüber wird mehr diskutiert, Weinberg oder Keller?
Diskutiert wird auf jeden Fall mehr über Weinbergs Entscheidungen. Ja.
Okay.
Was Keller angeht, ist es mittlerweile eigentlich so, dass mein Vater da immer mal gerne durch den Keller geht, zu allen möglichen Zeitpunkten, also von Beginn der Gärung bis kurz vor der Füllung und sich da mal wieder ein Bild macht.
Ein bisschen Leinekosten.
Ja, natürlich. Das nimmt er schon ausgiebig wahr. Aber da hält er sich jetzt eigentlich total zurück mit irgendwelchen Ratschlägen. Verlässt sich da schon drauf, dass es schon wird.
Chief, sehr gut.
Bei der finalen Küvettierung der Weine läuft es im Prinzip so, dass ich da meine Idee zusammenstelle und dann probieren wir es gemeinsam, reden drüber. Und wenn wir dann zu dem Schluss kommen, dass da der ein oder andere Wein noch nicht so perfekt in die Reihe passt, dann versuchen wir herauszufinden, woran es liegt und das eben so in der Feinabstimmung noch ein bisschen besser hinzukriegen.
Du bist ja politisch ein bisschen engagiert. Also politisch,
ja.
Weinpolitisch.
Ja.
Du bist ja Vorsitzender der VDP Nahe.
Ja, genau.
Vielleicht kannst du ein bisschen erklären für alle, die noch nie an der Nahe waren, was ist das Besondere an dem Gebiet, wie ist das aufgeteilt und was macht es so besonders?
Also es ist witzig, dass du, also ehrlicherweise, wie ich den Job übernommen habe, 2016 war mir das gar nicht klar, wie politisch das eigentlich ist. Also ich dachte eigentlich immer, dass wir da einfach so in unserer Region einfach gucken, wie die Weine noch besser werden und wie man
Blauäugig
war. Und wie eng das mittlerweile auch mit der Weinbaupolitik deutlich über den VDP hinaus zusammenhängt. Das hätte ich mir damals im Leben nicht gedacht. Also, das ist so die Seite, die auch nicht immer so schön ist. Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, was war denn nochmal? Was die Nahe auszeichnet?
Was die Nahe so auszeichnet oder was auch die Faszination Nahe ist.
Ja, ja. Also was immer wieder betont wird, völlig zu Recht, ist diese besondere Situation an der Nahe, dass wir diese wahnsinnige Bodenvielfalt haben. Gibt wahrscheinlich kein Anbaugebiet in Deutschland, was eben auf so kleinem Raum so viele unterschiedliche Böden hat. Unterschiedliche Gesteinsarten, unterschiedliche, auch mal sehr steinig, mal sehr lehmig, alles dazwischen findest du alles, was schon von dem her zu einer großen Vielfalt führt, die man auch durchaus mit unterschiedlichen Rebsorten dann noch verstärken kann. Da halten wir uns ja Prinzip raus. Bei uns in Monsingen ist es ja eigentlich sehr auf den Schiefer und den Quarzett fokussiert und eben auch auf den Riesling. Was so die Nahe insgesamt auszeichnet, was so der grobe gemeinsame Nenner der bedeutenden Nahweine ist, ist, glaube ich, dass die eine enorme Eleganz mit Kraft und Tiefe verbinden. Ja, wie das, glaube ich, so mit dieser Konstanz in kaum einem anderen Gebiet möglich ist.
Glaubst du, ist das größte Riesling-Gebiet in Deutschland?
Das ist nicht von der Fläche, von der Qualität.
Natürlich.
Ja, das muss der Marvin beantworten. Das wäre vermessen, wenn ich das behaupten würde.
Ja, ich denke schon, dass das eine ziemliche Besonderheit hat. Ja, also das, was wir da zeigen, du hast es so schön beschrieben, auch heute in der Masterclass, ja, also dieser Finessenreichtum der Weine, die gleichzeitig eine unheimliche Eleganz und Ruhe haben. Ich glaube, dass das schon einzigartig ist in Deutschland. Und es ist, ich sage immer ganz gerne, die nahe Weine und vor allem die Rieslinge polarisieren nicht so krass. Ja, also ich finde manchmal, und das ist jetzt gar kein Bashing, wenn du einen Jahrgang wie 18 hast und hast Riesling aus der Pfalz, aus warmen Parzellen, das ist dann halt schon richtig dick, ja, das ist schon richtig ölig. Und selbst in 18 haben wir mit Halenberg ein super schlankes, großes Gewächs gemacht. Für unsere Verhältnisse dann auch schon opulent, aber trotzdem, wenn du den heute trinkst, das hat immer noch eine unheimliche Feinheit.
Trinkfluss.
Ja. Das ist schon besonders.
Ja, und es ist halt auch, dass ich auf einer relativ kleinen Fläche ein paar große Winzer sind, die halt immer irgendwie in die Top 5 ein paar Weine platziert haben. Wenn ihr schaut, Diehl, Schäfer Fröhlich, ihr, Hermannsberg und so weiter. Also das ist ja immer irgendwo mit irgendeinem Wein ganz vorn dabei.
Ja.
Oder auch mit einem sehr, sehr starken, das muss ich immer sagen, also aus meinen Verkostungserfahrungen in Wiesbaden, ihr habt immer eine unglaubliche tolle, so einen roten Faden durchs komplette Sortiment. Das passiert selten, dass da ein Wein komplett wegfällt, sondern das ist immer sehr geradlinig, sehr präsent. Das macht schon Spaß und ich finde, nahe Weine, traue ich mich fast zu sagen, in einer Blindverkostung kennt man das, ne? Dass das von der Nahe kommt.
Mhm. Ja, freut mich.
Das ist schon immer ganz cool.
Ja, das finde ich eigentlich manchmal fast schon wieder erstaunlich, dass das trotz dieser enormen Bodenvielfalt.
Richtig, ja, eigentlich dürfte es nicht so sein, genau. Aber trotzdem erkennst du es. Ja,
ist ja, lustig. Kurios. Ja. Ja.
Was ist für dich zum Beispiel wichtig oder was ist generell wichtig, wenn man ein Kabi machen will und warum ist es mehr als nur einfach ein bisschen süßer Wein, sondern schon auch was Anspruchsvolles oder kann auch was Anspruchsvolles sein? Was würdest du da sagen als Riesling-Boss?
Warum Kabinett spannend sein
kann, ja, genau,
ist die Frage.
Und wie man den super gut herstellt.
Ja, ja. Ich sag mal ganz gern, so in den 80er, 90er Jahren ist Kabinett einfach passiert. Also da muss man nicht viel drüber nachdenken. Damals hat man einfach geguckt, an den Mosten, die man eben in den Keller gekriegt hat, welche sind jetzt nicht so hoch im Mostgewicht und haben eine schöne Säure und das kann Kabinett werden und das wurden tolle Weine, ja. Ohne Aufwand, ganz entspannt. Diese Entspannung bezüglich Kabinett, die haben sich die meisten Winzer lange erhalten, haben natürlich wahrgenommen, dass sich das Klima verändert, aber irgendwie vergessen, auch bei den fruchtsüßen Weinen darauf zu reagieren. Ja, also das heißt, wir haben noch Anfang der 2000er Kabinette nach dem Prinzip erzeugt, ja, dass wir halt einfach geschaut haben, so was liegt im Keller, was bleibt, was soll süß bleiben, was wird trocken, ja. Und das hat dazu geführt, dass die Kabinette über die Zeit immer opulenter geworden sind und irgendwann waren es kleine Spätlesen und ein bisschen später hatten sie die Konzentration, die früher die guten Spätlesen hatten. Und es war einfach nicht mehr so, dass du davon gerade mal so eine Flasche wegziehen konntest, ne? Und das hat die Kundschaft gemerkt und dann sind auch die Absatzzahlen von Kabinett deutlich zurückgegangen. Und dann musste man sich mal Gedanken machen, Moment, warum ist das denn so? Ja, ach ja, die Kabinette schmecken ja heute ganz anders. So, also wie kommen wir da wieder hin? Du musst dir im Sommer Gedanken machen, wo du Kabinett ernten willst. Musst darauf entsprechend hinarbeiten mit Laubarbeiten etc.
Wie zum Beispiel, also mehr Laub wegmachen, dass mehr Sonne kommt? Oder?
Nee, eher ein bisschen zurückhaltend sein diesbezüglich, weil letztendlich, wenn die Sonne da sehr direkt drauf scheint auf die Trauben, dann verlierst du schneller Säure und kriegst mehr Gerbstoffe. Verstehe. Und beides läuft eigentlich so der Idee von Kabinett so ein bisschen entgegen. Und du musst halt einfach gucken, dass du den dazu spät erntest. Ja. Und mach dir halt Gedanken, welche Parzellen dafür geeignet sind und welche eher weniger. Ja. Also du brauchst jetzt nicht in die heißeste Halenberg-Parzelle gehen und da Kabinett erzeugen. Das wird, ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber das ist einfach nicht optimal. Ja, und in unserem Fall haben wir halt gesagt, wir sehen unsere beste Kabinettparzelle nicht in einer der großen Lagen, sondern in einer oder in unserer ersten Lage im Munzinger Niederberg. Da hast du einfach nur ein bisschen mehr Kühle, ja, kannst die Trauben noch 3 Tage länger hängen lassen. Und das knallt halt dann das richtig.
Auf jeden Fall richtig. Was haben wir hier? Munzinger, Niederberg, 221, Riesling-Kabinett, erste Lage. Oha, das ist ein Brett vom Herrn, würde ich sagen.
Wirkliche Vorlage. Richtig schön, ja.
Das kommt. Halt die Balance davon ist krass, ja, von der Säure und
dem Zucker. Tänzelt fein. Boah, also das ist eigentlich alles, was Kabinett genauso
ist. Das ist echt.
Ja. Also wir haben tatsächlich lange Zeit gar kein Lagenkabinett gemacht, sondern nur ein Munzinger. Und in dem Jahr 21 war uns dann sofort klar, das ist eigentlich ein prädestinierter Kabinettjahrgang. Und dann haben wir diese Kernparzelle, die eigentlich also für unseren Munzinger-Kabinett immer die wichtigste war, mal wirklich ganz separat gelassen und das bis zum Ende getrennt vom Rest ausgebaut. Und das hat sich halt wirklich bewahrheitet, dass das nochmal da deutlich einen draufsetzen. Deswegen haben wir dann auch 2 Füllungen gemacht, ein Munzinger und ein Munzinger-Niederberg-Kabinett. Und das ist halt eingeschlagen wie eine Bombe. Seitdem machen wir das weiter. Und
also das gemerkt, bleibt da der klassische Kabinett bei.
Ja, 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 also es ja, wie gesagt, gibt es weiterhin 2 und ja, der Niederberg ist da halt natürlich der ja, noch ein bisschen mehr strahlt und halt noch einfach einen kühleren, einen weißfruchtigeren Charakter hat als der Munzinger.
Ist halt auch immer spannend, so eine Stilistik im Export zu beobachten. Ja, also wir sehen das vor allem in den südlichen Ländern, wo einfach diese Stilistik ja gar nicht produzierbar ist. Ja, du kannst ja gar nicht Weine mit der Extraktsüße und gleichzeitig hohen Säure bei den hohen Temperaturen wie in Italien oder Spanien überhaupt herstellen. Und das ist schon cool zu sehen, ja. Auch aus Skandinavien, das ist ganz spannend, wenn du in Schweden bist. Auf jeder Probe sagen die dann immer, es ist Frokostwin, ja, was so viel heißt wie Frühstückswein. Geil. Also, das ist schon ganz witzig, so. Ja. Dann ist hast so. Jeder ein Lächeln im Gesicht und alle sind happy. Das ist schon cool.
Manchmal fühlt man sich schon so in Deutschland, als würde man so ein bisschen von jungen Menschen wegarbeiten. Es ist alles sehr seriös, es ist alles sehr, hier noch eine Lage und da noch eine Parzelle und dann das. Und ich weiß jetzt nicht, ob die heutige Generation, so wie die beiden Mädels, die heute hier da wieder für die Technik zuständig sind, vielen Dank dafür, ob die das so interessiert. Gibt es da irgendwie von euch Aktivitäten, sowas zu beleben, oder verlässt man sich darauf, dass die älter werden und dann genau auf das stehen?
Ich muss dazugeben, dass das nicht unsere Kernkompetenz ist, okay. Das junge Publikum zu locken. Man muss da ja auch ganz klar anerkennen, dass wir uns in preisliche Bereich bewegen, wo sich ein 25-Jähriger jetzt nicht regelmäßig was gönnen kann. Ja, vielleicht im Gutsweinbereich noch, ja, wenn er sich da irgendwie ein bisschen fokussiert. Aber dann hört es auch sehr schnell auf. Und insofern sind wir da schon ein Stück weit darauf angewiesen, dass andere, die in einem günstigeren Preisbereich einfach auch leckere Einstiegsweine erzeugen, die hoffentlich dann früher oder später dazu führen, dass die jungen Weinkonsumenten mal schauen, was gibt es denn da drüber noch.
Ja, das ist eine faire und gute Antwort. Vielen Dank dafür, aber das hat mich interessiert. warte mal, jetzt sind wir dann gleich bei der Spätlese. Da könnten wir eigentlich jetzt ein bisschen anfangen, über Versteigerungen zu sprechen, nicht? Also wurde ja jetzt nicht, ja. Aber Versteigerungswein bei euch auf der Leih, glaube ich, jedem bekannt, ADL. Meistens in Magnums, aber oft auch nur in kleinen Flaschen. Ich glaube schon, dass das so bei der Versteigerung von euch, was ist denn das jetzt? A, Pfalz, nahe Rheinhessen.
Genau.
Vergessen?
Ja.
Ah, das war's, gell?
Ja.
Super.
Ja.
Also in der Runde, die auch jährlich bei uns in der Freundschaft stattfindet. Vielen Dank dafür und herzliche Grüße.
Danke euch. Ja, das ist immer cool zu sehen, wie es bei euch abgeht.
Rechter Gaudi, muss man sagen.
Viel mehr Party als bei uns.
Weiß ich nicht, ich war noch nie bei euch. Ich wäre so gern, aber dadurch, dass wir immer die Möglichkeit haben, das bei uns zu machen, ja, kann man da in Berlin bleiben. Aber es ist schon so unter anderem einer der beliebtesten und auch bestpositioniertesten Auktionsweine eigentlich, oder?
Mhm. Da hast du wahrscheinlich nicht ganz unrecht, ja. Aber das ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden. Ja. Dieser Wein, den wir da jährlich versteigern, der auf der Leih, das große Gewächs, ist seit der ersten Stunde, seit dem ersten Jahrgang 2008 unser wichtigster Versteigerungswein. Das heißt, er hatte auch schon ein paar Jahre Zeit, sich einen Fankreis zu erarbeiten. Ja. Und insofern sind wir da auch heute mengenmäßig in der Regel relativ mutig, vorausgesetzt, dass wir entsprechend auch ernten konnten. Ja.
Aber was heißt der wichtigste Versteigerungswein? Wie kann ich mir das vorstellen? Einfach aus Marketinggründen, aus Sichtbarkeitsgründen oder warum ist es wichtig, so einen Versteigerungswein zu haben, der dort einschlägt?
Sozusagen? Also wenn ich sage, wichtigster Versteigerungswein, dann heißt das, für unser Weingut ist es in der Regel der einzige. Und es gibt
ja nichts.
Es gibt hin und wieder eben so eine Ergänzung, mal das eine Trockenbeerenauslese, mal das eine besondere Spätlese. Aber den auf der Leih gibt es halt eigentlich, also mit einem Ausnahmejahr, wo wir ihn gar nicht erzeugt haben, gibt es den immer.
Zuverlässig. Und deshalb hat sich der auch jeden mittlerweile ins Hirn gebrannt. Weil es gibt ja Weingüter, die wechseln oft, haben dann mal nichts und dann wieder einen neuen Wein oder wechseln zwischen Weiß und Rot. Und auf der Leih ist halt immer eine Bank, die jeder kennt. Und das macht am meisten Spaß, weil du kannst dir sicher sein, dass aufgrund der relativ hohen Mengen, weil das halt ein Wein ist, der nur zur Versteigerung da ist, du auch immer entspannt mitsteigern kannst.
Okay, dann lass mal noch ganz kurz einen Exkurs machen zu diesem Versteigerungsthema.
Sehr gute Idee.
Warum gibt es das überhaupt? Wer kam, also warum gibt es
das? Das gibt es, weil das die Historie des VDP ist. Okay. Also VDP ist im Jahr 1910 quasi gegründet worden, hieß damals noch ein bisschen anders. Es war damals der Verband Deutscher Naturweinversteigerer.
Ziemlich anders.
Und, ja, also damit hörst du eben auch schon den Zweck dieses Vereins. Man hat damals sozusagen die Kräfte gebündelt, um an wenigen Orten die Weine zu versteigern und damit einfach mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Und
also es geht, im Endeffekt ist es schon eine Sache, um einfach Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu generieren.
Ja, also damals war es ja so, dass alle wichtigen oder besonderen Weine des Jahrgangs quasi im Fass versteigert wurden.
Ja.
Also regulär verkauft wurden eigentlich, sag ich mal, die einfachen Geschichten und die besonderen Sachen wurden versteigert. Fassweise, da ging also wirklich ging richtige Mengen durch. Das ist heute natürlich ganz anders. Heute ist das eigentlich so ein bisschen, ein Stück weit Brauchtumspflege, ein Stück weit auch... Ja,
Comedy?
dass der alte Salm auch mal wieder auf die Bühne kommt.
Das. Ja, aber es macht keiner besser als ich. Ja, das ist schon manchmal sehr, sehr belebend, was unser Auktionator da zu sagen hat. Genau. Also heute ist es wirklich, es geht um ganz wenige super rare Weine. Und ist zum einen diese, ich nenne es ja durchaus Brauchtumspflege, zum anderen ist es auch tatsächlich so, dass es da Weine gibt, wo es unheimlich schwer wäre, die ganz normal zu vermarkten. Ja, wenn du halt nur 300 Flaschen von einem trockenen Wein hast, da gibt es Händler, die sagen, du nehme ich die alle. Ja, und der andere will auch noch was und der will noch was und der will noch was. Natürlich kannst du das in den Griff kriegen, dass du sagst, naja, das kostet jetzt aber nicht 60 Euro, sondern das kostet 200 Euro. Dann schrecken da ein paar zurück und am Ende kriegst du das irgendwie gelöst, aber das ist irgendwie doch sehr uncharmant und wirkt so ein bisschen willkürlich. Bei der Versteigerung ist halt einfach der Vorteil, dass da wirklich Angebot und Nachfrage in dieser Minute zusammenkommen. Ja, und der Wein ist nie zu teuer und ist nie zu billig. Das ist einfach der Marktpreis.
Ja, ich werde auf jeden Fall dieses Jahr, war es noch nicht dieses Jahr, oder? Nee. Oder bei der nächsten werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Und wie steigert man dann da flaschenweise, kistenweise? Alle, also kann man das frei aussuchen, oder?
Entschuldigung, ich habe gerade mal in die Mannerschnitte.
Ja, alles gut.
Am 7. November findet das wieder statt.
Sehr gut.
Mosel ist immer einen Tag vorher, glaube ich, oder?
Nicht mehr.
Ah, okay.
Nee, die Moselaner haben sich jetzt entschieden, zukünftig im Mai, glaube ich, zu versteigern.
Hat doch schon, ja.
Oha.
Ja. Ich finde, vor Weihnachten ist immer gut, da sitzt das Geld immer ein bisschen lockerer.
Das war auch unsere Idee.
November finde ich vorher.
Ja. Ja, also tatsächlich kannst du da eine Flasche steigern, du kannst aber auch 60 Flaschen steigern oder krass, was auch immer. Ja. Das Spannende ist, dass ja unheimlich schwer ist, das dann abzuwickeln. Ja. Das gibt es ja bei anderen Versteigerungen so eigentlich gar nicht. Das wird in der Regel ein Bild versteigert, ja, genau. Oder eine Kiste Wein oder was weiß ich. Aber dass es halt 300 Flaschen gibt und die eben nicht bei einem einzigen landen, das ist ja
stressig vorher.
Gibt's eigentlich nicht, ne? Und dafür brauchst du dann halt eben unsere Weinkommissionäre, die im Prinzip die Gebote sammeln. Und dann sagen die halt, okay, zum Preis von 80 Euro habe ich Gebote für 300 Flaschen. Zum Preis von 90 Euro habe ich noch Gebote für 200 Flaschen und zum Preis von 100 Euro habe ich Gebote für, was weiß ich, 80 Flaschen. Und das sind mehrere Kommissionäre, die dann da an dem Tag zusammenkommen und irgendwie findet sich dann da ein Preis, sodass dann am Ende quasi jeder Kunde, egal ob er jetzt eine Flasche oder 12 Flaschen haben wollte, im Prinzip den gleichen Preis zahlt.
Ah, also der wird dann Durchschnitt mehr oder weniger gerechnet.
Nein, nicht der Durchschnitt, sondern halt wirklich genau der Punkt, wo
alles zusammenkommt.
Wo es halt zusammenkommt. Ja. Ja. Also du kannst, wenn es nur 120 Flaschen gibt, kannst du halt nicht an der Stelle zuschlagen, wo du eigentlich 150 bräuchtest.
Mathe, ganz schlechtes Thema. Ja. Ich komme zu einer nächsten Kategorie. Ja,
aber du solltest dabei sein können. Ich glaube, du findest genau das total lustig.
Ja, ich bin dabei.
Kannst auch immer die Hand hochreißen, dann können wir die Weine noch ein bisschen in die Höhe treiben.
Ja, jetzt, ich habe so einen Knopf im Ohr.
Cool. Ja, finde ich super, wenn du da mal dabei wärst.
Ja,
das wird ein bisschen ein bisschen Schwung reinbringen. In den
Schwung in die Kiste. genau, nächste Kategorie, weil wir jetzt auf jeden Fall in der Folge bei meinen zwei Lieblingsweinen angekommen sind, passt die nächste Kategorie hervorragend. Und zwar heißt die nächste Kategorie Lieblingswein der Woche. Und ich würde gerne von euch wissen, welchen Wein ihr in der letzten Woche getrunken habt, den ihr unseren Hörern nicht vorenthalten wollte, weil er so gut war.
Du guckst mich an.
Alle, ich guck alle hier an.
ein Wein, der mich total überrascht hat, wo ich eigentlich bis heute, also immer noch mir der mir ein Rätsel ist und der mir echt gut gefallen hat, habe ich gerade gestern Abend getrunken. Ich hatte gestern ein Winzer-Dinner im Hotel Atrium in Mainz. Die haben so ein ganz schönes, kleines Gourmet-Restaurant. Und in der Aftershow sozusagen wurden dann noch zwei Flaschen geöffnet, blind. Und der eine war ein 2018er Goldtröpfchen vom Julian Hart.
Oha, schade.
Und also ich konnte es echt nicht glauben. Ja. Wenn man es blind probiert, versucht man ja sich so ranzuarbeiten. Und aufgrund der Säurestruktur habe ich da im Prinzip alle Jahrgänge in Betracht gezogen, aber direkt gesagt, 18 kann es überhaupt gar nicht sein. Ja, 18 ist eigentlich der heißeste und säureärmste Jahrgang, den wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Und das war so ein lebendiger, tänzelnder Wein, das fand ich schon sehr cool. Ja. Also das hat der Julian schon, hat er schon viel richtig gemacht.
Übrigens, schön grüßen und meinte, wenn sich irgendeiner für eine Winzerlehre mal entscheidet, dann soll er sich bei euch bewerben, weil das war der beste Lehrbetrieb, wo er war.
Ah, okay.
Er wird jederzeit wieder kommen.
Ja, höre ich gerne.
So akkurat hat er gesagt, geht es nirgendwo zu.
Nice. Cool.
Ja. Das ist auch ein kleiner Teil, dass du beigetragen zu den 2018.
Ich führe auch immer ganz gerne angehende Ärzte bei uns durch den Weinkeller, um zu sehen, wie sauber ein OP sein könnte. Ja, also wenn man mal sieht, wie Frank da arbeitet, das ist schon.
Ist ja alles sehr akkurat, sehr, gell? Sehr, schön, ja. Was hier.
Wie sieht es bei dir aus, Marvin? Was war im Glas?
Tatsächlich, also ich musste gerade mal so ein bisschen im Handy die Bildergalerie durchgehen. 2016 Ganzhorn von Repolz hatte ich in den letzten Wochen mal, was mich extrem abgeholt hat. Ich hoffe, die hören das nicht, die Jungs, aber ich würde die Lage immer als erste ziehen, wenn ich bei denen was auswähle. Ich finde, das hat schon eine gewisse steinige Struktur, wie es bei uns der Halenberg hat, gepaart mit dieser Fruchteleganz, hat mich echt wirklich abgeholt. Also Ganzhorn, Repolz finde ich richtig stark. Mag sowieso sehr, was die Jungs da fahren.
Super.
Ja.
Ich hatte ganz viel, weil ich war im Urlaub.
Ich auch.
Hatte diverseste Flaschen. Ich darf zwei nennen, okay?
Dann mache ich auch zwei.
Okay. Also einmal natürlich, weil ich gerade in Andalusien war, gab es wieder mal Sherry von Bodegas Tradition, der Fino. Das ist einfach wahrscheinlich einer der besten Finos, die es überhaupt gibt. Das ist Weltklasse. Die machen auch die Finos ein bisschen länger, das sind so 10-Jährige circa. Hervorragend, ich liebe ja Sherry. Und das andere war, weil wir gerade eine Masterclass auch hatten mit dem Weingut Markovic, da war der Stefan Hummelbrunner da. Und da hat mich echt was begeistert, wo ich mir nicht gedacht hätte, dass es mich begeistert. Die haben so ein super Cuvée, so ein Melot-Cuvée, das, also M1 heißt der Wein.
Ah, den kenne ich, das ist voll geil.
Und der 19er-Jahrgang war einfach phänomenal gut. Weil ich immer gedacht, das wird mir zu opulent sein und zu dick, aber das schmeckt einfach nur gut. Gibt es leider nichts mehr.
Ja.
Aber war phänomenal.
Ja.
Das klingt gut.
Ja.
Ja, Conterno habe ich ja schon gesagt.
Da muss
ich ja
nicht mehr. Welcher Wein von Conterno?
Moment. Barolo Francia 221.
Ja, das glaube ich, dass das gut ist.
Dann habe ich noch getrunken in Rom was Französisches. Pouligny Moranger 221 von Benoit Ont.
Ja,
Ont. Das war ziemlich geil. Und dann habe ich jetzt mich mal gewagt in eine neue Rebsorte. Oder nicht neu, aber die mir jetzt noch nicht so vertraut war. Und zwar Chenin Blanc Clos Rougeard Brézé 2018
Saumur. War jetzt aber drei, ne?
Da hast du die große Geldtasche mitgehabt wieder. Hm?
Das war
was für ein Jahrgang war der Brézé?
2018. Ja. War ziemlich geil. Schau da dann, Pierre.
Sehr gut,
ja. War gut, ja. Mal gucken, was es heute Abend in der Freundschaft gibt.
Ja, bitte. Groß, viel und teuer haben wir.
Ja.
Kein Problem.
Auf jeden Fall.
Kein Problem.
Aber diese Auslese hier und dieser Kabi.
Spätlese, nur eine Spätlese.
Spätlese. Ja.
Wo ist die überhaupt?
Da steht sie. 13er.
Oh, danke.
Ja, 13. 13er Frühlingsplätze in Spätlese, ja.
Nee,
müssen wir jetzt was sagen.
Hm. Passt super zum Mana.
Das passt wirklich zum Mana. Ja. Obwohl es halt auch wieder sehr tänzend ist und leicht und nicht opulent oder so. Ja.
Absolut. Das ist auf jeden Fall. Ja, 13 ist halt tatsächlich ein cooler Jahrgang. Kühles Jahr, schöne Säure. Gleichzeitig aber auch eine hohe Reife, hohe Konzentration. Also insofern, das ist jetzt auch keine kleine Spätlese, das hat schon ganz schön Konzentration. Insofern kann man das auch blind durchaus Richtung Auslese einordnen, aber es hat halt einfach den Trinkfluss, die Eleganz von einer Spätlese, finde ich, ja.
Ich würde euch meinen Chef jetzt mal alleine hier lassen.
Haust du ab? Musst du Wein verkaufen,
ich
wieder.
Muss noch ein bisschen verkaufen.
Roboti. Ja.
Danke für die Zeit.
Danke, dass du dabei warst.
Gerne.
Tipptopp.
Bis bald.
Wir sehen uns zum Abendessen.
Wir wünschen gute Geschäfte.
Vielen Dank. Vielleicht sieht man sich in der Freundschaft noch heute. Schauen wir mal. Merci.
Auch mich freuen. Papa.
Bis später.
Hast du ja heute wieder einen Hagel dabei, wenn ihr oder wie?
Bitte, was habe ich dabei?
Ein Hagel. Ein Fragenhagel.
Ja, ja, den habe ich auch. Machen wir den jetzt eigentlich, bevor wir die Fragen von ihm machen?
Ja, würde ich sagen, ja.
Ja? Weil ich bin sonst auch eigentlich am Ende. Wolltest du noch über irgendwas sprechen, was du noch nicht gesagt hast?
Haben wir alles erwähnt. Dann mach du mal weiter. Also
mach du mal.
Harre dem, was kommt.
Wir super. Kommen jetzt zu
ja, genau.
Willis Fragenhagel.
Genau, nach Frost gibt es jetzt auch noch Hagel. Ich habe jetzt so immer zwei Begriffe nebeneinander, entweder oder Fragen.
Okay.
Ziel ist es, dass du so schnell wie möglich und so spontan wie möglich antwortest.
Okay. Ja, soll ich das begründen oder einfach nur?
Einfach nur eine kurze spontan. Und knappe Antwort.
Ja, gut.
Wenn du unbedingt begründen willst, kannst du auch begründen.
Gut.
Hallenberg oder Frühlingsplätzchen?
Hallenberg.
Trocken oder Rest süß?
Trocken.
Pfalz oder Rheinhessen?
Rheinhessen.
Spontan oder sauber kontrolliert?
Spontan.
Steile Lage oder großer Jahrgang?
Boah. Zweifelsfall, glaube ich, eher großer Jahrgang.
Weinberg oder Keller?
Oh, puh. Schwere Frage, da kann ich mich fast nicht entscheiden.
Weinkeller.
Ja. Nee, also im Weinberg beginnst, also insofern ohne Weinberg kannst du im Keller eh nichts reisen, also ich sag Weinberg.
Auktion oder für die Leid?
Für die Leid.
Gut, danke.
Wow, das war Willis Fragenhagel. Willis Fragenhagel.
Geile Kategorie eigentlich, gell? Gefällt mir.
Und ich habe gehört, du hast auch noch zwei Fragen dabei.
Ich habe zwei Fragen. Ne? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das irgendwie so im Verlauf des,
so mache ich das immer.
Des Gesprächs entwickelt. Also, jetzt habe ich, genau, ja, Curly.
Ja.
Wenn du in Berlin essen gehst, wo gehst du denn gern hin?
Was? Wie lange haben wir Zeit?
Naja. Maximal zwei Adressen, keine drei. Oder kannst du auch sagen, was du welche
also, welche ich sage jetzt mal, ich sag jetzt mal nicht die klassischen Sachen, die man sonst immer sagt, Grill, Veronika etc., das haben wir schon tausendmal gehört. Und ist nach wie vor natürlich super geil. Aber ich habe einen neuen Italiener entdeckt für mich, den ich mega nice finde, am Strausberger Platz. Amano heißt der.
Direkt am Strausberger, das ist cool. Da habe ich früher gewohnt und ich habe die beiden Italiener. Da sind zwei Italiener gegenüber.
Einer ist eine Pizzeria Vesuvio, da war ich noch nie. Aber
ja, genau.
Auf der anderen Seite ist das Restaurant Amano, nicht Amano Hotel, sondern Amano.
Ja, ja.
Und richtig, richtig geil. Also
ich habe immer gemieden, beide.
Bestes seit dem Bocker, was ich seit langem gegessen habe. Und auch eine gute Weinkarte.
Ja.
Ja. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und was ich sehr empfehlen kann, wenn man einen krassen Hangover hat, Dirty Dumplings in der Olauer Straße, die machen so eine richtig geile Rinderfleischbrühe mit Dumplings drin, die auf jeden Fall alle Geister, selbst die vorher noch nicht da waren, wieder erweckt am nächsten Tag. Deshalb Erstens Amano, cool. Und am nächsten Tag dann wir. Das wäre auf jeden Fall meine Tipps, die jetzt ein bisschen aus der normalen, jeder weiß es sowieso Kategorie.
Ja, super cool. Ja, das wollte ich hören.
Ja, sehr gut.
So, Willi, meine Frage an dich. Ich mag Blaufränkisch unheimlich gern und hab da natürlich auch so meine Favoriten. Aber ich glaube, du kriegst das viel, viel näher natürlich mit, als gebürtiger Österreicher, was da passiert. Und ich glaube, bist da auch selbst großer Fan, richtig?
Ja, richtig. Ja?
Was sind deine aktuellen Favorites? Vielleicht auch, also mal ein bisschen abseits von dem, was halt jeder kennt.
Abseits ist natürlich schwierig, weil so viele guten Blaufränkisch gibt es ja dann. Also es gibt.
Ja. Ja, also müssen jetzt keine total unbekannten Erzeuger sein.
Pass auf, wir reden heute nur über einen. Ja. Das habe ich gestern im Internet gelesen und ich habe mich so geärgert, weil es schon wieder mal politische Hürden gibt in Österreich. Man will ja weiterkommen, man entwickelt sich aber rückwärts aufgrund der Politik und des Weingesetzes. Wein ist Blaufränkisch Güterweg 2021 vom Weingut, also Weingut von Kolfock. Das ist der Stefan David Welanschitz von der Familie Welanschitz, der hervorragende Blaufränkisch macht. Wahrscheinlich unter anderem die besten.
Ich glaube, mit dem war ich übrigens noch im Club nach der
Wiener. Ja. Das ist der 21er Jahrgang und der wurde jetzt wegen, ich glaube, Irreführung, weil am Etikett steht Güterweg, Bodigroben. Und das passt jetzt wieder nach zusammen mit irgendwelchen Statuten, die in irgendeinem vertrottelten Weingesetz stehen. Und der Wein schmeckt anscheinend einer Blaufränkisch typisch, obwohl er einer, der in dem Jahrgang sicher wahrscheinlich unter die Top 5 ist, würde ich jetzt sagen. Und der Stil ist großartig und wie der Arbeit ist großartig. Und jetzt ist er dazu gezwungen, sämtliche Flaschen wieder auszupacken. Mit einem Marker Weg wegstreichen oder irgendwas vom Etikett halt wegzustreichen. Und dann den Wein wieder in den Verkehr zu bringen. Und ich glaube, es ist super, dass das ausschaut und das in irgendeiner Vinothek steht. Und das ist, ich meine, der Wein ist mehr oder weniger unverkäuflich jetzt.
Da gab es ja auch in Deutschland schon Beispiele, wo das gemacht werden musste und was letztendlich den Hype nur noch verstärkt hat. Also,
wenn man trotzdem verkauft, kriegt man eine Strafe oder was?
Vielleicht, aber wir jetzt gerade darüber reden.
Genau, aber, das wird jetzt natürlich sowieso der Boost sein. Also ich werde mal schauen, wo ich es herkriege.
Ja, aber wenn du dann auch die Politik bei dir sitzen hast, Gast, weißt, dann sprichst du solche Themen an, weil ich ja auch ein Freund bin vom offenen Wort, ja, und von einfach diskutieren. Da streitet das jeder ab, ja nein, das ist ja eh super und das müsste ja eh alles so sein. Und dann, 3 Wochen später, passiert dann wieder sowas. Und das verstehe ich dann nicht, weil ich meine, jetzt sind wir eh alle in einem Boot, finde ich. Auch wenn es halt solche und solche Weine gibt oder Produktionsweisen. Aber wir verkaufen alle Wein und wir trinken alle gern Wein. Und was da dann immer so für Prügel zwischen die Beine geworfen werden, das finde ich einfach nicht gut. Das ist uncool in aller Art und Weise. Da finde ich es eher irreführend, wenn irgendwelchen Weinviertler oder Burgenländer grüne Veltliner bis 10 Euro dann vor lauter Aromahefen mehr nach Sauvignon schmecken wie nach grüne Veltliner. Und die kriegen dann schon eine Banderole. Finde ich dann immer.
Und was wäre, wenn man das trotzdem verkauft, dann kriegt man die Weinlizenz entzogen oder kriegt man eine Strafe oder was?
Eine Strafe, ja, und der Wein, darfst halt nicht. Ja.
Okay, also Kolfock.
Ja, nein, generell. Ansonsten, was super ist, was ich gerade super entwickelt habe, ist Grutzler, da ist jetzt der Sohn mit eingestiegen.
Aha,
okay. Also war ich immer Fan, aber die haben eine ziemliche, die haben nochmal echt zugelegt. Auch von der Stilistik, das ist toll. Wachter Wiesler, eh klar. Kennt mittlerweile jeder und ja, oben halt, weiß ich nicht, Prila finde ich macht im Moment hervorragende und Hannes Schuster. Das wären jetzt so die Sachen, cool, die ich im Moment.
Big Five.
Moritz braucht man jetzt nicht erwähnen. Ne? Also
wenn noch, ja, okay, dann kriegen wir jetzt einen Sechser voll. Was, die Sechser pro Kiste.
Nein. Achso, ja, passt, ja. Ich kann da ja eine machen, wenn du möchtest.
Ja, das wäre natürlich noch cool.
Wir können tauschen auf.
Ja, okay, super. Cool. Ja.
Machen wir gern.
Mach mal.
Tauschen wir auch noch eine musikalische Sache von dir in unserer Terroir-Adiletten-Horror-Playlist.
Horror-Playlist? Ah, das wusste ich gar nicht.
Nee, das ist ein Rollercoaster. Sehr, sehr gute Mischung, dass man eigentlich. Es ist für jeden was dabei, sagen wir mal so.
Ja, also meine Playlists sind durchaus vielfältig. Also ich bin da gar nicht so, eigentlich nicht so festgelegt. Aber was eigentlich immer cool ist, wenn ich im Keller mal so ein bisschen an Arbeiten bin, wo es relativ ruhig ist, also wo nicht ständig die Pumpe brummt oder so, da mache ich mir halt auch mal Musik an. Und den besten Vibe habe ich eigentlich, wenn Queen Bohemian Rhapsody läuft.
Oh, krass. Das ist richtig epic. Stell ich mir das vor im Keller. Okay, ich glaube, das weiß ich, ob wir das schon haben, aber wenn nicht, das kann man uns einmal haben.
Ja.
Queen Bohemian Rhapsody rein in die Teruana, die letzten Spotify-Playlist. Ihr könnt ja natürlich jetzt auch folgen. Klick, klick, klick. Und vergesst nicht, dieses wunderbare Weinpaket zu bestellen. Es gibt nämlich nicht so viele davon und es ist auch noch reduziert. Also würde ich sagen, ran an die Tasten.
Ja, und vor allem sehr einzigartig mit dem
RX.
XR.
XR.
So rum.
Ich habe jetzt auch kurz überlegen müssen. Ja. Mhm. Aber echt, muss man probiert haben. Ist echt geiler Wein. Hallenberg 23 spricht für sich. Mhm. Ganz gute Reserve. Und ein 2017er Pinot Blanc. Das Ganze für 179 statt 199 inklusive Transport. Tipptopp. Kurze Ausschau brauchen wir noch, weil wir ja bald soweit sein. 2025. Mega. Jahrgang.
Mega geil.
Mega ja. Geil.
Mega. Nee, also es ist wirklich, natürlich ist immer der aktuelle Jahrgang der beste, aber das kann ich in dem Fall tatsächlich sehr, sehr gut begründen. Mich erinnert es total an 2015. Das ist ein Jahrgang, der eine sehr gute Reife hat und gleichzeitig eine super Säurestruktur, was eigentlich so, also Zuckerreife reifer Zucker, also hoher Zuckergehalt in der Traube und knackige Säure, das kommt eigentlich selten so zusammen. Haben wir aber 2015 und 2025 wieder erlebt. Dazu haben wir uns echt richtig reingehängt, auch nach einer Regenphase mit einer sehr strikten Selektion da richtig geile Qualitäten zusammenzubringen. Und die ersten davon sind jetzt gefüllt. Gutsrieslinge, Ortsweine sind auf der Flasche. Und im Bereich Gutsriesling würde ich sogar so weit gehen zu sagen, das ist wahrscheinlich der beste Gutsriesling, den wir jemals gemacht haben. Und das wird oben raus nicht schlechter.
Das ist gut.
Ansage.
Ist auch alles sehr glaubhaft. War auch halt bei der Masterclass ein paar sehr großer Mineralfan.
Das ist eine Bank.
Also kein Mineralwasser, sondern ja. Das ist ein Gutswein des Hauses. Ja. Der nennt sich Mineral und das muss man echt sagen, ist Preis-Leistung der ultimative Oberhammer. Und wenn der 25er noch besser wird, dann freue ich mich sehr drauf.
Da kann man sich freuen, ja.
Ja, Leute, geil, dass ihr zugehört habt.
Top, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen.
Wir genießt kommen weiterhin Wetter.
Jeden Donnerstag. Remi Demi, würde ich sagen.
Geht ein bisschen raus, beißt ins Gras. Also im positiven Sinne meine ich. Oder wie sagt man? Nee, Gras, nicht beißt ins Gras. Wie sagt man jetzt zu den Kellerkindern? Geht raus und fasst ins Gras oder fühlt mal Gras. Ja.
Ist mal ein Joghurt mit der Gabel.
Ja, zum Beispiel. Irgend sowas.
Genau. Sei mal wild in deinem Leben. Genau. Mach mal was Wildes. Geil, danke, dass du da warst.
Ja, war eine super schöne Zeit bei euch.
Schöne vielen Folge. Dank. Gefällt mir. Danke an die Produktionsgirls heute.
Jawohl.
Und an Lenny, der da dabei seid. Und schön, dass wir so einen tollen Wandel haben. Lenny delegiert jetzt nur noch. Der ist gar nicht mehr hier drin.
So schnell geht es.
Ist ja echt krass, ey. Aber finde ich so eigentlich ja ganz gut.
Pfiatti. Ciao. Ja,
super.
Ciao. Bye, bye.
Bis zum nächsten Mal.
Baba. Ciao.